Das Ausländerrecht entwickelt sich ständig weiter. Wer im Alltag mit diesen Themen arbeitet, braucht Wissen, das Schritt hält. Für die notwendige Vertiefung bietet das KBW neben praxisnahen Seminaren auch Lernvideos und Netzwerkveranstaltungen wie eine jährliche Fachtagung. Ob Aufenthaltsrecht, Einwanderung oder Asylverfahren, mit den Weiterbildungsempfehlungen des KBW bleiben Sie rechtlich sicher und praxisfit. Die Angebote sind immer aktuell, kompakt und verständlich, wählbar in Präsenz oder online. Jetzt informieren und Wissen stärken. www.kbw.de. Und jetzt viel Spaß mit dem Podcast Verwaltung wirkt mit Stefanie Ton.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Verwaltung wirkt. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Deutschland fehlen bis 2029 voraussichtlich rund 440.000 Fachkräfte. Besonders betroffen sind Pflege, Handwerk, Bau und technische Berufe. Der Mangel ist strukturell und ja, er scheint erst einmal weiter anzuwachsen. Gleichzeitig ist Deutschland im internationalen Wettbewerb um Talente nur mittelmäßig attraktiv. In einem OECD-Ranking zur Fachkräfteattraktivität liegt Deutschland im Mittelfeld. Lange Visa-Wartezeiten, komplexe Verfahren und zersplitterte Zuständigkeiten gelten als Standortnachteil. Der Bedarf ist also hoch, die Verfahren oft nicht wettbewerbsfähig. Und genau hier setzt das Reformprojekt der sogenannten Work-and-Stay-Agentur an. Im Koalitionsvertrag wurde dazu vereinbart, eine digitale Agentur für Fachkräfteeinwanderung zu schaffen unter Mitwirkung der Bundesagentur für Arbeit. Wichtig, es soll keine neue eigenständige Behörde entstehen, sondern eine zentrale IT-Plattform, die bestehende Zuständigkeiten bündelt und als einheitliche Ansprechpartnerin für Fachkräfte fungiert. Nach dem One-Stop-Shop und Once-Only-Prinzip. Ein Eckpunktepapier aus dem letzten Jahr November des Bundeskabinetts benennt hierzu drei Handlungsstränge: Prozessoptimierung, Digitalisierung und Zentralisierung. Offen dabei ist ausdrücklich die Frage, ob zusätzliche Effizienzgewinne durch eine weitergehende Zentralisierung erzielt werden können. Diskutiert werden unterschiedliche Modelle und Ansätze. Eine Variante sieht vor, Entscheidungen über bestimmte Aufenthaltstitel beim Bundesamt für Auswärtige Angelegenheiten zu bündeln. Die Idee dahinter: Visa- und Aufenthaltstitelverfahren würden organisatorisch enger verzahnt, Schnittstellen verkürzt und kommunale Ausländerbehörden somit entlastet werden. Eine andere Position hält eine solche Verlagerung für strukturell aufwendig und personalintensiv. Stattdessen wird eine Zentralisierung über IT favorisiert. Konkret über das Serviceportal Digital Deutschland, das bereits in Brandenburg und Nordrhein-Westfalen, ich meine mittlerweile auch in Sachsen, pilotiert wird. Ziel wäre eine digitale End-to-End-Prozesskette bei weiterhin föderalen Entscheidungszuständigkeiten. Und schließlich steht auch eine Pilotlösung im Raum. Zuständigkeiten könnten testweise für einzelne Bundesländer beim Bundesamt für Auswärtige Angelegenheiten gebündelt werden, um Praktikabilität zuvor zu prüfen, bevor es dauerhaft umgestellt wird. Dazu gab es auch eine Länderumfrage. Also unter anderem wurden Länder gefragt, welche dieser Modelle sie für zielführend halten. Und diese Rückmeldung wird gerade ausgewertet. Die politische Entscheidung darüber ist also noch offen. Und während auf Bundesebene über Systemarchitektur diskutiert wird, existieren auf Landesebene bereits konkrete Praxislösungen. Ein Beispiel: der Business Immigration Service in Berlin. Er ist beim Landesamt für Einwanderung Berlin angesiedelt und unterstützt seit mehreren Jahren gezielt Unternehmen mit internationalem Personalbedarf. Die Verfahren sind meines Wissens digitalisiert, zumindest weitgehend digitalisiert. Es gibt feste Ansprechpartner und strukturierte Abläufe. Ziel ist es, Planbarkeit zu schaffen und Verfahren zu beschleunigen innerhalb der bestehenden föderalen Struktur. Vergleichbare serviceorientierte Modelle gibt es auch inzwischen in anderen Bundesländern. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir bewegen uns also zwischen einem bundesweiten Reformprojekt mit offenen Zentralisierungsoptionen und erprobten Serviceansätzen und Digitalisierungsprozessen vor Ort. Was schafft tatsächlich Effizienz? Mehr Entscheidungskompetenz beim Bund oder bessere Koordination im Föderalismus? Was kann eine Work-and-Stay-Agentur realistisch eigentlich leisten? Und was braucht es darüber hinaus, um Deutschland im Wettbewerb um Fachkräfte attraktiver zu machen? Darüber spreche ich heute aus zwei unterschiedlichen Perspektiven. Bettina Offers, Rechtsanwältin und Partnerin bei Corporate Immigration Partners in Frankfurt am Main. Seit über 20 Jahren berät sie nationale und internationale Unternehmen im Ausländer- und Aufenthaltsrecht und begleitet Fachkräfteeinwanderung aus der Perspektive der Unternehmen und der Wirtschaft. Und Engelhard Marzahnke leitet seit 2011 das Landesamt für Einwanderung Berlin. Er verantwortet eine der größten Einwanderungsbehörden Deutschlands und kennt die Herausforderungen der praktischen Umsetzung im föderalen System aus erster Hand. Damit sage ich herzlich willkommen Frau Bettina Offer, liebe Bettina, und herzlich willkommen Herr Engelhard Marzahnke.
Vielen Dank, Frau Thorn. Vielen Dank.
Liebe Bettina, diese Folge nehme ich ja auch wieder auf, getreu nach dem Motto mehr mit als gegeneinander. In der öffentlichen Wahrnehmung stehen Anwälte und Behörden ja oft auf unterschiedlichen Seiten, jedenfalls gefühlt. Wie siehst du denn deine Rolle als Anwältin in der Fachkräfteeinwanderung und verstehst du dich da eher als Gegenspielerin der Verwaltung oder als Teil eines gemeinsamen Prozesses?
Ich verstehe mich nicht als Gegenspieler der Behörde, weil ich glücklicherweise in der Fachkräftemigration tätig bin, jetzt seit mittlerweile 20 Jahren. Und das heißt, wir haben diese, wie ich immer so schön sage, Win-Win-Situation, dass zum einen der Arbeitgeber, der bei uns ganz wichtig ist, ebenso wie die ausländische Fachkraft und auch der Staat, alle drei das gemeinsame Interesse haben, nämlich dies Arbeiten, das Geld verdienen, das den Beitrag zur Volkswirtschaft durch die ausländische Person, die Steuer zahlen, das alles zu ermöglichen, natürlich in einem rechtlichen Rahmen, der geordnet ist, und da kommt die Behörde ins Spiel. Und auch die hat im Prinzip das Interesse daran, dass das alles gut abläuft, schnell abläuft und zu einem guten Ende kommt. Und deswegen haben wir die gleichen Interessen. Und wenn wir partnerschaftlich zusammenarbeiten, dann ist es eben im Sinne von allen Beteiligten. Und Organ der Rechtspflege in dem Zusammenhang, weil das Recht sich über die letzten 20 Jahre sehr stark entwickelt hat. Und wir haben uns immer bemüht von unserer Kanzlei aus und ich auch, da eben dazu beizutragen, dass es besser wird.
Genau, wie sieht denn es konkret aus, dieses partnerschaftliche Arbeiten zusammen mit der Behörde? Wo funktioniert es gut, wo funktioniert es nicht gut, ohne jetzt Behörden zu nennen, aber ja, aus deiner Erfahrung heraus?
Also wir sind zum Teil einfach Übersetzer, weil jetzt gar nicht mal, es geht nicht um Fremdsprachen, das ist ein anderer Berufsstand, sondern es geht darum, dass wir eben sehr eng mit der Wirtschaft zusammenarbeiten, die bestimmte Bedürfnisse hat und die bestimmte Verfahrensabläufe und Strukturen hat. Und die sind natürlich anders als die behördlichen Verfahrensabläufe und Strukturen. Das weiß jeder, der sowohl mit dem einen wie mit dem anderen Bereich in seiner Lebenswelt zu tun hat. Und wir stehen so ein bisschen zwischen den beiden Welten und versuchen eben sowohl unseren Mandanten, den Unternehmen klarzumachen, warum die Behörde eben nicht so schnell und zügig und flink und Hightech arbeitet, wie das ein deutscher Industriebetrieb tut. Und auf der anderen Seite versuchen wir auch der Behörde Verständnis für die Compliance-Regelungen und internen Strukturen unseres Mandanten gegenüber zu vermitteln. Und insofern verstehen wir uns, ja, oftmals haben wir tatsächlich die Tätigkeit, füreinander zu werben und dafür einen Ausgleich zu sorgen.
Und das funktioniert gut oder besser als in zurückliegenden Jahren? Also kannst du da so eine Entwicklung sehen, dass da dieses Partnerschaftliche und auch die Akzeptanz seitens der Behörde immer besser wird? Oder ist das so ein stetiges Arbeiten, dass man eben auch von den Behörden als Anwaltschaft und als partnerschaftlicher Anwalt auch so gesehen wird?
Es ist schwierig zu sagen. Also wir erleben im Alltag durchaus, dass die Behörden dankbar sind für kompetente, Hilfen bei der Antragstellung. Natürlich freut sich jemand auf der Behörde, wenn der Antrag, den ich mit vorbereitet habe, schön schlank ist, schön einfach ist und der Behördenmitarbeiter sich jetzt nicht durch 15 Seiten Sachverhaltsschilderung quälen muss, weil der Ausländer da jetzt einen langen Brief geschrieben hat, sondern wenn das im Prinzip eine Form hat, wo der Behördenmitarbeiter hinter jeder Zeile einen Haken machen kann und sagen kann, geht. Das merken wir schon. Wir sehen auch, dass die Behörden bis hoch zu den Ministerien natürlich sehr willens sind, mit uns Problemfälle, außergewöhnliche Fälle zu diskutieren, wo wir einfach den Rechtsrahmen, ich will nicht sagen erweitern müssen, aber wo wir einfach feststellen, dass der 0815-Rechtsrahmen nicht passt und dass wir darüber nachdenken müssen, wie wir das eben trotzdem darunter subsumieren. Da ist die Bereitschaft auch relativ hoch. Aber wir erleben in den letzten Jahren eine deutliche Verschlechterung bei der allgemeinen Zugänglichkeit von Behörden. Und liegt daran, dass die Behörden völlig überlastet sind, das ist kein böser Wille. Aber wenn ich natürlich keinen Sachbearbeiter erreiche, dann kann ich mit dem auch nicht partnerschaftlich zusammenarbeiten. Und das hat sich tatsächlich in den letzten Jahren massiv verschlechtert.
Und Bettina, wir stehen im internationalen Wettbewerb um Fachkräfte. Ich hatte es eingangs gesagt, Deutschland gilt dabei oft als langsam und komplex. Wo liegen aus deiner Sicht die größten Bremsklötze? Im Recht selbst, in den Verwaltungsprozessen oder schlicht bei den Ressourcen?
Das ist eine gute Frage. Also ich würde sagen, den größten Problemkreis sehe ich bei den Ressourcen tatsächlich. Das fängt bei der fehlenden Transparenz an. Also ich werbe schon ganz lange dafür, dass das Auswärtige Amt einfach mal transparent veröffentlicht, welche Wartezeiten wo, bei welcher Auslandsvertretung bestehen, damit die Unternehmen sich im Recruiting darauf einstellen können. Denn es ist natürlich, wenn ich jemanden brauche für ein Projekt, bei dem ich weiß, dass es in 6 Monaten anfängt, dann hat es keinen Sinn, dass ich in Ländern suche, wo die Zuwanderung, das ganze Zuwanderungsverfahren 12 Monate dauert, weil dann kriege ich den Mitarbeiter erst, wenn das Projekt sozusagen mittendrin bis abgeschlossen ist. Und bisher ist es eben so, dass wir beim Auswärtigen Amt da null Transparenz haben. Das Auswärtige Amt sagt selber auf eine Anfrage, die ich mal gemacht habe, dass sie diese Daten nicht zentral erheben. Das heißt, in Berlin wissen die selber nicht, wie lange man in den jeweiligen Auslandsvertretungen auf einen Visumtermin warten muss. Das heißt natürlich auch, dass sie das nicht nur nicht wissen, sondern auch nicht adäquat steuern können. Und das ist sozusagen der erste Stolperstein. Wenn ich unseren Mandanten sagen muss, ja, ist schwierig, wir können raten, wie lange es dauert, wenn ihr jemanden aus Marokko, Tunesien, Indien, Südafrika, Brasilien herholen wollt. Natürlich haben wir gewisse interne Erfahrungswerte, aber das kann sich ja morgen ändern. Denn wenn das Auswärtige Amt beschließt, da Personen abzuziehen oder da Personen hinzuschicken, dann ändert sich das. Und insofern muss ich da sehr vorsichtig sein als privater Anbieter, weil ich darf ja nicht irgendetwas sagen, was sich dann danach als falsch erweist. Das möchte ich auch nicht, das möchte ich auch meinen Mandanten nicht antun. Und da würde es uns extrem helfen, wenn der Staat sozusagen bisschen Transparenz walten lassen würde. Noch mehr würde es helfen, wenn wir klare Vorgaben hätten. Das ist so das eine, die Transparenz. Dasselbe erleben wir bei den Inlandsbehörden. Auch da haben wir eine große, in der Fläche, also wir haben 549 kommunale Ausländerbehörden. Und da gibt es welche, die haben Termine, die sind einfach verfügbar, gerade in den kleineren Regionen, in Gegenden, wo es weniger Ausländer gibt. Aber es gibt welche, da wartet man eben 6 bis 8 Monate auf einen Termin. Und das ist natürlich sehr schwierig für Arbeitgeber. Weil, wie gesagt, das Recruiting muss sich darauf einstellen, auf die Wartezeiten. Wenn man die Wartezeiten vorher nicht weiß, ist es schwierig. Wenn die Wartezeiten lang sind, ist es schwierig. Da kann man eben als Business nicht schnell handeln, wenn man dringend Fachkräfte braucht. Das tut schon sehr weh. Rechtlich gesehen haben wir eigentlich einen ganz guten Rechtsrahmen. Da geht sehr viel, da machen wir sehr viel möglich. Ich würde mir wünschen, dass wir ein bisschen Möglichkeiten noch schaffen, um die Zeitarbeitsfirmen hier zu begünstigen, weil die meines Erachtens eine gute und verlässliche Infrastruktur haben und auch oftmals über das Arbeitnehmerüberlassungsgesetz überwacht werden, schon vom Staat. Wir haben uns dagegen entschieden und wir erleben jetzt im Moment als, wie ich finde, etwas problematische Entwicklung, dass nicht etwa unsere etablierten und überwachten Zeitarbeitsfirmen im Auslandsrecruiting aktiv geworden sind, sondern dass sehr viele neue private Recruiter auf den Markt drängen, die nicht reguliert sind, nicht zertifiziert sind. Und da sehen wir eben einiges an Graubereich und lesen dann in der Zeitung, dass Azubis aus Vietnam verloren gehen oder ja, dass das alles nicht so ist, wie es sein sollte, um es mal so zu sagen. Und das finde ich ein bisschen schade. Da hätte ich erhofft, dass wir eher die regulierte und Zeitarbeitsbranche in die Pflicht nehmen fürs Auslandsrecruiting. Das finde ich ist eine Fehlentwicklung.
Wo bremsen
denn Ihrer Meinung nach, Herr Mazanke, rechtliche Vorgaben, wo aber auch Verwaltungsprozesse oder wo auch Ressourcen, die Fachkräfteeinwanderung? Wie ist Ihr Blick darauf?
Ja, erstmal vielen Dank, dass ich an der einen oder anderen Stelle jetzt auch meine Perspektive einbringen darf. Sie haben gesagt, liebe Frau Thorn, Deutschland gilt als kompliziert und bürokratisch und genau so ist es. Also Deutschland gilt da nicht nur, sondern Deutschland hat sich diesen Ruf redlich verdient. Wir sind so. Wir sind sehr komplex und sehr kompliziert in den Verfahren, nicht nur bei Fachkräfteeinwanderung, aber insbesondere bei Fachkräfteeinwanderung. Auf die Frage, wo rechtliche Vorgaben, Verwaltungsprozesse, Ressourcen. Also die rechtlichen Vorgaben sind die Basis unseres Handelns. Die gestalten die Verwaltungsprozesse weitgehend, das heißt, sie geben sie vor. Die Ressourcen sind erforderlich, um halt mit den vorhandenen Prozessen halt schnell umzugehen. Das heißt, letztendlich kann man sagen, alle drei Aspekte bremsen Verwaltung. Je einfacher die gesetzlichen Vorgaben sind und desto effizienter sind die Prozesse, desto geringer sind die Ressourcen. Wir haben im Moment im Prinzip alle drei Probleme. Das heißt, die Prozesse sind zu komplex, die gesetzlichen Vorgaben sind zu lang und die Ressourcen sind zu knapp. Man könnte jetzt an allen drei Schrauben drehen. Ich in meiner Perspektive als Leiter einer Behörde hätte am liebsten am Anfang begonnen, also bei den gesetzlichen Vorgaben. Und meine These wäre, wenn Sie die gesetzlichen Vorgaben so anpassen würden, dass rechtlicher Missbrauch tatsächlich so wie jetzt auch verhindert werden kann, jetzt nicht absolut, aber so wie es jetzt auch verhindert werden kann, dann hätten Sie, glaube ich, 20% mehr Ressource im System und könnten, ohne die Verwaltungsprozesse anzupassen, einfach entsprechend effizienter agieren. Wenn Sie das nicht tun, bräuchten Sie entsprechend mehr Ressource. Aber man muss dazu auch sagen, dass, wenn ich mir so anschaue, was meine Behörde in den letzten Jahren an Modernisierungsschritten gemacht hat, gerade im Bereich Verwaltungsprozesse, Digitalisierung, dann würde ich sagen, wenn alle auf dem Niveau arbeiten würden, hätten wir nochmal 20% mehr Effizienz im System, jetzt über alle Einwanderungsbehörden gesprochen. Wenn wir dann noch 20% mehr Ressource hätten, wären wir eigentlich in dem gesetzlich vorgegebenen Rahmen von längstens 3 Monate bis zu einer endgültigen Entscheidung bei vollständigen Unterlagen. Da sind wir im Moment weder im Visumsverfahren, wofür die Botschaften zuständig sind und die Konsulate, noch bei der Verlängerung von Aufenthaltstiteln für Fachkräfte und zur Ausbildung. Da müssten wir eigentlich hin.
Wenn Sie jetzt gesprochen haben, es braucht, wenn ich Sie richtig verstanden habe, rechtliche Regelungen, die rechtlichen Missbrauch oder Missbrauch verhindern, würde mich interessieren, ob Sie da 1-2 Beispiele für haben. Und dann, Herr Mazanke, möchte ich auch nochmal auf eine Äußerung von Ihnen zurückkommen, die ich tatsächlich nochmal recherchiert hatte. Da hatten Sie in einem Interview das Aufenthaltsrecht als byzantinisch bezeichnet. Und da wollte ich nachfragen, in welchem Bereich der täglichen Verwaltungspraxis entstehen beim Fachkräfteverfahren aus Ihrer Sicht die größten Verzögerungen in dem Zusammenhang und warum? Und wie haben Sie damals im Interview Ihre Aussage konkret gemeint?
Missbrauch. Also ja. Jetzt vielleicht einfach mal ein Beispiel. Das hat sich vor wenigen Wochen in Berlin ereignet. Ereignet sich aber tatsächlich selten, aber zeigt, wie Missbrauch möglich sein kann. Wir sind im Visumsverfahren. Eine junge vietnamesische Staatsangehörige interessierte sich für eine Ausbildung als Altenpflegerin in Deutschland und hat dafür einen Dienstleister in Anspruch genommen. Und dieser Dienstleister saß in Hanoi in Vietnam, hat die Dame für eine deutlich hohe Geld, für eine deutlich hohe Gebühr entsprechend beraten und ihr Unterlagen zusammengestellt, weil sie suchte einen Ausbildungsplatz in Berlin als Pflegekraft. Das hat dann auch gut geklappt, für mehrere tausend Euro umgerechnet. Die Dame ist eingereist. Sie hatte einen Arbeitgeber, mit dem sie auch einen Arbeitsvertrag geschlossen hat. Das hat der Relocator für sie gemacht. Und sie sprach dann bei diesem Arbeitgeber vor. Dieser Arbeitgeber existierte auch, war auch ein eingeführter Pflegedienstleister. Allein er hatte mit der Dame keinen Vertrag geschlossen und er wusste auch nichts von ihr. Das hat sie natürlich etwas aus der Bahn geworfen, weil sie fest davon ausgegangen ist, sie hat jetzt nicht nur ein gültiges Visum für 12 Monate, was sie hatte, sondern sie hat entsprechend halt auch einen Arbeitsvertrag, den sie nicht hatte. Wir haben Gott sei Dank... das Visum war ja noch gültig, das haben wir jetzt nicht nachträglich zeitlich befristet. Wir sind gemeinsam mit der Arbeitsagentur dann tätig geworden. Inzwischen ist sie glücklich in Ausbildung. Aber das zeigt Ihnen, welche Missbrauchsmöglichkeiten es gibt. In den letzten Monaten ging immer wieder durch die Medien das Thema Sprachkurszertifikate. Es gibt Möglichkeiten, Sprachkurszertifikate, die uns und den Botschaften vorgelegt werden, zu prüfen. Da gibt es verschiedene Methoden. Wir arbeiten da sehr, sehr gut und eng mit dem Bundesamt zusammen. Wir stellen aber auch fest, dass da relativ viel Missbrauch unterwegs ist und Sie können natürlich auch einen Missbrauch im Sprachkursverfahren schon dadurch anstellen, dass Sie ein unseriöses Sprachkursinstitut haben, wo einfach nicht so genau geprüft wird, ob die Person, die da die Deutschkenntnisse nachweist, tatsächlich die Person ist, die sie vorgibt zu sein und ob möglicherweise auch geholfen wird beim Sprachkurszertifikat und dann gibt es natürlich immer die Gefahr von Fälschung. Für all das gibt es Lösungen, die haben wir jetzt schon, die kann man auch noch intensiver machen. Aber der grundsätzliche Fehler, den wir machen, und dann gleich zu Ihrer Frage mit dem Byzantinischen, wir prüfen im Moment jeden Einzelfall und jeden Sachverhalt vom Missbrauch her. Das heißt, wir tun grundsätzlich so, als ob die Person, die einen Antrag stellt zur Einreise und zum weiteren Aufenthalt, uns unter Umständen hinter die Fichte führen möchte. Und das ist verkehrt. Da gibt es andere moderne Methoden von Kontrolle, die würden wir gerne gehen, allein das lässt der Gesetzgeber nicht zu. Und dann bin ich beim Byzantinischen. Ich mag die byzantinische Kunst, ich mag auch die byzantinische Geschichte, das meine ich durchaus nicht abwertend, aber Byzanz stand im Hochmittelalter und in der Neuzeit in Deutschland für Verfahren, die sehr auf Außenwirkung gedacht waren und ausgesprochen komplex. Also ganz viele Akteure, ganz viel Effizienz nach außen, was Darstellung angeht, ganz wenig punktuelle Effizienz nach innen. Das heißt, von Byzantinisch spreche ich immer dann, wenn wir Doppelprüfungen haben, wenn wir sich schnell wiederholende Prüfungen haben. Also eine Behörde prüft alle 3 Monate denselben Sachverhalt und kommt, das ist dann der Worst Case, alle 3 Monate zu unterschiedlichen Ergebnissen. Oder verschiedene Behörden prüfen denselben Sachverhalt sind sich möglicherweise dann sehr schnell einig oder auch nicht. Das heißt, immer dann, wo wir bis vor kurzem leider, Gott sei Dank haben wir das jetzt geändert, noch früheres Fachkräfteeinwanderungsverfahren die Botschaft prüft, die Bundesagentur prüft, die Inlandseinwanderungsbehörde prüft und am Ende gibt es eine Entscheidung und im Zweifel prüfen alle 3 Stellen mehr oder weniger dasselbe. Und dann kommt die Person mit einem Visum für 3 Monate und dann beginnt die Prüfung von vorne. Das ist byzantinisch. Und wenn ich dann auch noch unterschiedliche Methoden habe, wie ich Lebensunterhalt berechne, wie ich Pässe prüfe, wie ich Sprachkurszertifikate prüfe, wie ich Sprachkenntnisse feststelle, dann sind sie in einem System, wo wir uns, wie gesagt, den Ruf, sehr komplex und bürokratisch zu sein, redlich verdient haben. Das kann man abkürzen. Eine Abkürzung haben wir schon gesehen, über die wir als Einwanderungsbehörden auch sehr, sehr froh sind. Es gibt ein Visum zum Zwecke der Einwanderung der Ausbildung für 12 Monate. Das ist das Maximum, was das europäische Recht zulässt. Es gibt keine Beteiligung mehr der Einwanderungsbehörden im Visumsverfahren. Damit ist ein Akteur rausgenommen, was wir sehr, sehr begrüßen. Wenn wir jetzt noch sowas hätten wie ein fakultatives Erfordernis der Beteiligung der Bundesagentur, will sagen, die Behörde, die gegenüber dem Kunden an erster Stelle steht, sei das die Botschaft, sei das die Einwanderungsbehörde im Inland, entscheidet, ob sie die Expertise der Bundesagentur braucht, ja oder nein, dann hätten sie ein effizienteres Verfahren, als wir im Moment haben, und das wäre dann auch nicht mehr byzantinisch.
Ja, ich sehe Bettina schon immer nicken und deswegen gebe ich direkt mal an dich, Bettina, weiter. Also du hast hier immer wieder fleißig zugestimmt und ja, deswegen wollte ich dich mal fragen, kannst du den Ausführungen von Herrn Marzahnke folgen? Und du erlebst ja auch in der Praxis regelmäßig Fälle, in denen Fachkräfte oder auch Arbeitgeber am Ende abspringen, weil die Verfahren einfach zu lange dauern. Welche Situationen stehen denn aus deiner Sicht besonders symptomisch für die strukturellen Probleme?
Ja, also zuerst musste ich tatsächlich zwischen Schmunzeln und Nicken zustimmen, was die Geschichte des Missbrauchs anging. Sowas ist natürlich immer für die einzelne Person wirklich sehr traurig und auch dramatisch, vor allen Dingen, wenn da im Ausland viel Geld bezahlt wird. Da hängen ja meistens Familien dahinter, die zusammenlegen, um die eine Person nach Deutschland zu schicken. Und das ist wirklich viel, viel Geld, teilweise mehrjährige Jahresverdienste, die da auf den Tisch gelegt werden. Was mich so richtig daran ärgert und wirklich zutiefst ärgert, ist, wenn ausländische Recruiter Einwanderungsberatung nach Deutschland machen und unser Staat das duldet. Das sind, wie wir hier sehen, ausländische Betrüger. In dem Falle ganz offensichtlich, einen Arbeitsvertrag zu fälschen, ist, ne, also fängt bei Urkundenfälschung an und hört bei Vorlage von gefälschten Dokumenten, um für eine dritte Person einen Aufenthaltstitel zu erschleichen, auch. Also wir reden hier über Straftatbestände. Und anstatt dass das Folgen hätte für diese Person oder auch nur die Industrie im Ausland, guckt unser Staat fröhlich in die andere Richtung und tut so, als ob das böse Fachkräfteeinwanderungsrecht hier schuld sei. Das ist ein Vollzugsdefizit, den wir haben. Und den lassen wir einfach geschehen. Wir lassen den Inland geschehen und wir lassen ihn im Ausland geschehen. Es gibt auch im Inland mittlerweile viele Einwanderungsberater, die Dinge tun, die sie nicht dürfen. Das sind Ordnungswidrigkeiten. Wir haben Gesetze dafür. Wir haben sogar eine Behörde, die dafür da ist, das zu verfolgen. Die Verfolgung findet aber in unserem Land nicht statt. Und dann wundern wir uns, dass Ausländer, die eine vulnerable Gruppe sind, in dem Falle hier die Opfer sind und die Arbeitgeber im Übrigen genauso. Ne? Also, und das ärgert mich sehr. Das ärgert mich schon seit Jahren. Es wird immer schlimmer und unser Staat tut nach wie vor nichts dagegen. Und das ist so ein Thema, das mich schon seit einiger Zeit umtreibt. Insofern finde ich das ganz interessant, dass das jetzt auch von Behörden als Missbrauchsstruktur erkannt wird. Ich würde mir wünschen, dass das nicht den ausländischen Fachkräften oder Erwerbstätigen oder Azubis zur Last gelegt wird, die hierher kommen wollen, um zu arbeiten, sondern dass wir es als das erkennen, was es ist, nämlich illegale Strukturen, die es zu verhindern gilt. Das ist so das eine. Denn die Personen, die herkommen wollen, wollen ganz ehrlich arbeiten und ihren Beitrag leisten. Und die sind es nicht schuld. Fachkräfte sind es in dem Fall nicht schuld. Ja, wie gesagt, das eine, byzantinische Strukturen, da bin ich auch sehr bei Herrn Marzahnke. Wir haben vor allen Dingen durch die Verteilung der Zuständigkeiten mit verschiedensten Behörden in verschiedensten Regionen immer wieder das Problem, dass wir auch unseren Arbeitgebern erklären müssen, wenn du deinen Antrag bei der Ausländerbehörde A stellst, brauchst du dieses Dokument, bei der Ausländerbehörde B ist es jenes Dokument, bei der Ausländerbehörde C wissen wir noch nicht so genau, haben wir noch keine Erfahrungswerte, die haben gerade frisch digitalisiert, müssen mal gucken, mit was die jetzt um die Ecke kommen. Also wir haben im Moment tatsächlich einen ja schon fast byzantinisch oder kafkaesken Zustand, wo man überhaupt gar nicht im Vorfeld weiß, was einen erwartet, weil wir einfach zu viele sehr wohlmeinende Behörden haben, die den Hut aufhaben und die jeder für sich die besten Entscheidungen treffen, die sind aber nicht einheitlich. Und das ist nicht so schlimm, wenn ich auch nur auf den Ausländer gucke. Der eine Ausländer, der in Berlin den Antrag stellt, der kriegt dann gesagt, hier geht das so und so und das ist okay. Und der andere, der in München den Antrag stellt, der bekommt dann eben was anderes gesagt, das ist auch okay. Also aus der Perspektive scheint es auch gar nicht so schlimm zu sein. Aber wenn wir jetzt den Perspektivenwechsel mal einnehmen und uns auf den Arbeitgeber konzentrieren, der diese Verfahren im Regelfalle für die Arbeitskräfte durchführt oder durchführen lässt durch Dienstleister wie uns, der muss dann auf einmal das Verfahren für Berlin kennen, das Verfahren für München kennen, das Verfahren für Hamburg kennen, das Verfahren für wo auch immer kennen, Magdeburg, also wir 549 verschiedene Verfahren, ja, was wir da einfach an Ressourcen nutzlos verbrennen, weil wir so viel Wissen vorrätig halten müssen. Wir sind wieder in der Kleinstaaterei des Mittelalters angekommen, was das angeht, ja. Und da waren wir eigentlich mal drüber weg in unserem Land. Jetzt sind wir da wieder und stellen fest, das fällt uns auf die Füße. Deswegen ist tatsächlich die Work-and-Stay-Agentur mit dem Ansatz der Zentralisierung sehr bedenkenswert. Und deswegen, glaube ich, tauschen wir uns im Moment gerade auf vielfältigen Ebenen darüber aus, was sinnvoll ist und was nicht sinnvoll ist in Sachen Zentralisierung.
Bertina, du hast mal, ich weiß nicht mehr wann, die Idee eines Einwanderungsministeriums ins Spiel gebracht. Also eines, ich glaube, Ministerium Flughöhe Bund, was die Migrationsthemen zusammenführt. Gleichzeitig diskutieren wir über die Work-and-Stay-Agentur als digitale Plattform und ja, mögliche Zuständigkeitsverlagerungen in dem Zusammenhang. Sind das für dich zwei unterschiedliche Ebenen oder könnte die Work-and-Stay-Agentur ein erster Schritt in Richtung einer stärkeren Bündelung auf Bundesebene sein?
Hol mal ein bisschen weiter aus. Danke für die Frage.
Danke.
Also das Einwanderungsministerium, das wünsche ich mir jedes Jahr zu Weihnachten. Man muss ja noch Wünsche haben, auch in unserem Leben. Hintergrund ist aber mal ganz real betrachtet. Wir haben nach den neuesten Daten, die ich auf einer Veranstaltung der Bundesagentur für Arbeit kürzlich mitgenommen habe, in Deutschland ungefähr 31% der Bevölkerung mit Migrationshintergrund. Also in Westdeutschland sind es irgendwie 33%, in Ostdeutschland deutlich niedriger, aber im Bundesschnitt sind wir bei 31%. Und wir haben 42% der unter 20-Jährigen mit Migrationshintergrund. Entweder eigenen oder den in der Elterngeneration. Also wir haben fast die Hälfte unserer jungen Bevölkerung, der unter 20-Jährigen, die sich gerade in Ausbildung befinden, die gerade lernen, wie es heißt, in diesem Staat zurechtzukommen und in diesem Staat zu leben. Die haben einen Migrationshintergrund. Und vor dem Hintergrund finde ich es nahezu sträflich, dass wir kein Ministerium haben, das sich damit beschäftigt, wie wir diesen Menschen, die mit uns zusammenleben, hier so Heimat bieten können, dass sie tatsächlich Teil unserer Gesellschaft werden und diese Migrationsgeschichte so umwandeln können. In Deutschland ist ein Einwanderungsland, dass sie sich willkommen und fühlen und vollige Teilhabe haben und dass wir auch irgendwann keine Unterschiede mehr sehen in den beruflichen Abschlüssen und in der Art und Weise, wie sie integriert sind und. Und da sind wir noch ganz, ganz lange nicht. Da haben wir unsere Hausaufgaben in den letzten 15, 20 Jahren vielfach schleifen lassen und nicht getan. Und wie das nun mal so ist, wenn man eine Weile lang keine Hausaufgaben macht, kennt, glaube ich, jeder von uns. Wenn die Klausur dann kommt, dann muss man halt sich hinsetzen und büffeln. So, genau das ist es. Da muss man ein bisschen was investieren, weil ansonsten geht das schief. Und so sehe ich das eben auch. Ich finde, es ist falsch, dass wir einfach so tun, als könnte man diese Art, die Demografie zu gestalten, und Einwanderung ist einfach Realität und Fakt, als könnte man das so nebenbei erledigen. Und ich habe mir irgendwann vor einiger Zeit mal angeguckt, wer sich alles mit Migration beschäftigt, in welchen Bundesministerien. Das ist abenteuerlich. Also eigentlich haben wir genug Leute für ein Einwanderungsministerium zusammen. Wir haben die nur über eine Vielzahl von Bundesministerien verstreut. Und deswegen funktioniert da auch nichts. Das war bei mir der Hintergrund dafür, dass ich irgendwann gesagt habe, wie wäre es, wenn wir die alle mal in ein Haus setzen, damit da was Sinnvolles da rauskommt und wir endlich das Thema Einwanderung so begleiten und gestalten, wie sich das für eine vernünftige Demokratie gehört. Das war der Hintergrund für die Frage Einwanderungsministerium, ja oder nein. Wenn ich jetzt komme zu einer Bundeseinwanderungsbehörde, dann bin ich wieder da, dass ich sage, spricht vieles für eine dezentrale Ausgestaltung, vor allen Dingen aus der Perspektive des einzelnen Ausländers, der sich natürlich freut, wenn er in Frankfurt zur Behörde gehen kann oder in Berlin oder in München oder in Heidelberg. Wenn ich aber auf den Arbeitgeber gucke und wenn ich auf die Erwerbsmigration gucke, ist das eher hinderlich, weil ich da einfach so viel Wissen für verschiedene Behörden und Behördenkulturen vorhalten muss und weil ich eigentlich ein einheitliches, schlankes Verfahren brauche für eine Klientel, die ganz überwiegend nicht zum Missbrauch neigt. Jetzt muss ich da natürlich genau hingucken und da würde ich mir eben wünschen, dass bei einer Work-and-Stay-Agentur wir tatsächlich den Perspektivenwechsel machen und sagen, lasst uns die doch für die Arbeitgeber, die Erwerbsmigration gestalten, wo sich die Arbeitgeber dann zertifizieren und sagen, okay, ich gehe zur Work-and-Stay-Agentur, bezahle ein bisschen mehr und kriege dafür ein Verfahren, dass ich planen kann, was planbar ist. Und die kommunalen Strukturen können daneben stehen bleiben, wenn der Ausländer sagt, ich möchte Erwerbsmigration, ich habe hier Themen und so weiter. Das wäre meine goldene Lösung dafür. Ich weiß aber, dass im Moment andere Lösungen diskutiert werden und ja, jetzt warte ich halt, was dabei rauskommt. Was ich schade fände, wäre, wenn die WSA am Ende als Tiger gesprungen ist und als Bettvorleger gelandet. Soll heißen, wir nehmen uns ganz viel vor mit der Work-and-Stay-Agentur, wollen alles besser machen und die Erwerbsmigration endlich zahlenmäßig voranbringen. Genauso wie wir das mit dem ersten und zweiten Fachkräfteeinwanderungsgesetz geplant haben. Beide sind verpufft. Da haben wir zahlenmäßig so gut wie nichts an Plus gesehen in den Statistiken, weil wir uns am Ende wieder davon abschrecken lassen, wirklich Entscheidungen zu treffen und wirklich etwas zu ändern, sondern nur politische Kosmetik betreiben. Und das ist das, was ich fürchte, dass am Ende eine digitale Plattform dabei rauskommt. Und ich finde, es ist schon fast ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, zwischen traurig und witzig, dass wir eine Agentur schaffen wollen, die keine Behörde sein darf, finde ich, ist ein Widerspruch in sich, ne? Und wer sich das ausgedacht hat, ja, das ist Politik.
Herr Marzanke, Sie sehen das, glaube ich, etwas anders, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Sie stehen gegenüber zentralen Strukturen eher etwas zurückhaltender. Was genau macht Sie denn skeptisch?
Mir ist der Wurf zu groß. Ich glaube, wünschen kann man sich tatsächlich viel, aber wir leben in einer realen Welt, in den Strukturen, die wir haben. Und ich glaube, dass das, was Frau Offer sich wünscht, wenn man das ernsthaft politisch dann halt auch entscheidet und dann sagt, so Leute, jetzt macht mal, zu notwendigen Umstrukturierungen und Veränderungen führt, die wiederum dazu führen, dass wir 2 bis 3 Jahre gar keine Fachkräfteeinwanderung haben, weil wir müssen jetzt erstmal da eine Behörde gründen, da müssen wir dann halt Mitarbeitende finden, die müssen wir dann qualifizieren, dann brauchen wir Digitalisierungsprozesse. Natürlich müssen die auch vor Ort ansprechbar und aktiv sein, alles andere geht nicht. Und dann gibt's halt auch noch solche Themen wie, wo melden sich diese Menschen, wo wird die Identität geprüft, was passiert bei Arbeitsplatzwechseln und so weiter und so weiter. Ich würde es gar nicht ausführen. Führt am Ende dazu, dass wir 2, 3 Jahre um die Lampe kreisen und dann am Ende im besten Fall zu sagen, jetzt haben wir was, im schlechtesten Fall zu sagen, hat leider nicht geklappt. Ich bin wirklich ein Freund davon und ich glaube, das haben wir in Berlin die letzten Jahre auch beim Thema Fachkräfteeinwanderung insgesamt in der Einwanderungspolitik bewiesen, dass man mit pragmatischen Ansätzen in kleinen Schritten deutlich schneller und deutlich besser Ergebnisse erzielt, als wenn man ständig in diesen großen Würfen rumdenkt. Weil, und ich kann Frau Offer da sehr, sehr gut verstehen, aus ihrer Perspektive und auch aus der Perspektive der Arbeitgeber, wie völlig innervierend das ist. Man hat ein Bundesgesetz, man hat dazu eine ganze Reihe von Gesetzesmaterialien und so weiter. Und dann stellt man fest, dass dieses eine Bundesgesetz in Chemnitz, in Kiel und in Berlin offensichtlich gar nicht ein Bundesgesetz ist, sondern 3 Bundesgesetze. Das kann ich schon verstehen, aber aus meiner Sicht ist es so, wir haben eine zentrale Struktur in Berlin. Eine Einwanderungsbehörde für die gesamte Stadt, die ist auch gar nicht so klein, 3,8 Millionen. Wir haben, Frau Offer hat die Zahlen genannt, wir haben 34% Migrationshintergrund in unseren Mauern. Bei den unter 29-Jährigen sind wir, glaube ich, bei 54%. Also es ist alles so ein bisschen mehr als der Bundesschnitt. Und es klappt hervorragend, es klappt wirklich hervorragend. Und ich wäre dann, wenn ich jetzt Frau Offer folge, doch eher dafür, man lässt die Kirche im Dorf, sprich die Zuständigkeit bei den Ländern. Und die Länder sollen, das ist nämlich das Schöne an Föderalismus, ich bin Fan von Föderalismus, miteinander in ehrliche Konkurrenz treten. Und wenn wir so ein großes Fachkräfteproblem weiterhin behalten, Stichwort Demografie, dann sollte irgendwann sich der Erkenntnisprozess in Bundesländern durchsetzen, die zum Beispiel noch in ihren Behörden keine zentralen Strukturen haben und keine elektronische Akte und kein digitales Verfahren, dass das vielleicht für die Wirtschaftsentwicklung hinderlich sein könnte. Wenn Sie jetzt anfangen, in der großen Struktur zu denken, kriegen Sie nicht nur eine Verfahrensverzögerung, was die Bildung dieser Struktur angeht, Sie machen auch gut funktionierende Strukturen möglicherweise kaputt. Weil das, was in diesem Land mit Sicherheit nicht passieren wird, schon aufgrund der Ressourcenprobleme, die wir alle haben, Stichwort Staatshaushalte, ist, dass, und das kann man sich auch wünschen, liebe Frau Hoffmann, das würde aber nicht passieren, in dem Moment, wo eine Bundesbehörde agiert, wird es keine parallelen kommunalen Strukturen mehr geben. Dazu ist der Kostendruck viel zu groß. Und wir haben, was jetzt Missbrauch angeht, einfach nur mal eine Zahl. Ich kenne die bundesweit nicht, aber ich kann Ihnen sagen, in meiner Behörde liegt die Versagungsquote über alles in der Einwanderung bei letztes Jahr 1,68%. Im Bereich der Fachkräfte und der Studenten ist es deutlich niedriger, aber wir sind immer noch bei deutlich mehr als über 1%. Das ist jetzt nicht viel, das ist jeder Hundertste bis 90. Nur was ich in diesen ganzen Debatten zur Work and Stay Agency im Bund nicht gehört habe, wer schreibt denn die versagenden Bescheide? Und wenn das eine Behörde macht, zum Beispiel in sonst wo, sagen wir in Berlin oder Brandenburg an der Havel, weiß das das zuständige Verwaltungsgericht schon? Wie werden die Dinger denn zugestellt, die Titel zum Beispiel? Was passiert denn, wenn der Kunde nicht am Briefkasten steht? Wie läuft denn das ganze Verfahren mit Titelwechseln? Stellen Sie sich vor, Sie sind eine tolle Fachkraft und Sie heiraten eine Französin. Ups, da brauchen Sie ja gar keinen Titel mehr. Sie sind ja dann freizügigkeitsberechtigt nach EU-Recht. Das sind alles Sachen, die werden nicht gedacht und die werden in Praxis dazu führen, dass, wenn man sowas macht, wir Jahre verlieren. Was mich so ein bisschen im Moment ratlos macht in dieser Debatte, und das meine ich mit kleinen Schritten, warum heben wir denn nicht erstmal die Schätze, die nicht mal der Gesetzgeber heben muss, sondern der Verordnungsgeber oder der Weisungsgeber? Die Bundesagentur für Arbeit könnte die jetzige Beschäftigungsverordnung in einer Art und Weise auslegen, dass ich nur noch jede zweite Vorsprache einer Fachkraft brauche. Ja? Also im Moment tanzt die Fachkraft alle 2 Jahre in der Einwanderungsbehörde an. Da könnte man ruckzuck so regeln, dass sie das nur noch halb so oft muss, alle 4 Jahre. Dann hätte ich 50% Ressource gewonnen und dann kann ich mir auch Gedanken machen über Digitalisierung. Machen wir nicht. Sondern es wird immer gesagt, naja, über diese Gesetzesänderung reden wir später. Jetzt machen wir erstmal WSA, Work and Stay Agency. Und bei der Work and Stay Agency, das ist auch exemplarisch für das, was ich befürchte, liebe Frau Offer und liebe Frau Thon. Wir diskutieren jetzt, weiß ich nicht wie lange, also zumindest schon mehr als 12 Monate, ob wir jetzt eine IT-Plattform brauchen, eine zentrale Behörde oder irgendwas dazwischen. Weiß nicht wie lange. Es ist nach meiner Kenntnis noch keine Entscheidung gefallen. Und ich denke, vielleicht dauert das auch nochmal 4-5 Monate. Wenn wir schon 1,5 Jahre brauchen, um überhaupt zu wissen, was wir wollen, wie lange soll das dann mit der Umsetzung dauern? Dann sind 1,5 Jahre. In diesen 1,5 Jahren ist meine Behörde von, ich glaube, 5.000 digitalen Anträgen auf 180.000 hochgefahren. Ja? Hätte ich gewartet, bis der Bund mal sagt, machen wir jetzt so eine Behörde oder so eine Behörde, hätte es das nicht gegeben. Was wir brauchen, sind zentrale Strukturen, aber im föderalen Kontext. Das wäre das, was ich mir wünschen würde, wenn Weihnachten wäre. Und das immer parallel mit einer Veränderung der Prozesse, einer Veränderung der rechtlichen Vorgaben und einer Veränderung der Ressource. In kleinen Schritten. Wirklich in kleinen Schritten. Und das findet mir tatsächlich viel zu wenig statt im Moment in der Debatte. Und da würde ich mir uns etwas mehr angelsächsischen Pragmatismus wünschen. Den haben wir nicht an der Stelle. Wir machen immer das große Papier mit dem großen Buch. Nennen wir es Einwanderungsbehörde 2035. Das wäre ein super Titel. Ne? Dann haben wir erstmal 10 Jahre Ruhe.
Also zumindest ist ja noch die Hoffnung da, dass sich auch nochmal das Aufenthaltsrecht ein bisschen entschlacken und entbürokratisieren wird. Zumindest ist das ja auch im Koalitionsvertrag noch geeint und steht offen und ist noch auszuhandeln. Und ich hoffe, dass das natürlich dann zeitnah auch Hand in Hand mit der Entwicklung der Work and Stay Agency geht. Aber gibt es denn irgendetwas, was diese Plattform, wie ich sie jetzt mal nenne, leisten müsste, dass eine große Einwanderungsbehörde wie das LEA unterstützt wird durch diese Plattform und nicht etwa ausgebremst wird?
So, alles, was ich bisher gehört habe, und das ist mit Sicherheit nicht erschöpfend das, was im Moment auf der Bundesebene gedacht wird. Insofern kann ich das nur unter Vorbehalt beantworten, Frau Thon. Aber alles, was ich bisher gehört habe, hat das Lea Berlin seit 1,5 Jahren. Alles. Und wir sind auch einen ganzen Schritt weiter. Wir haben, und noch einmal anknüpfend an das, was Sie gesagt haben, Frau Offer, natürlich ist es wahnsinnig kompliziert, München und Berlin sich jeweils anzugucken. Aber Berlin hat für alle Fachkräftetitel einen sogenannten Quick-Check. Das heißt, jeder Arbeitgeber, jede Fachkraft, ob sie sich im Ausland befindet mit einer Zeitverschiebung oder in Berlin-Moabit, kann innerhalb von circa 20 Minuten ohne Hochladen von Unterlagen komplett gebührenfrei durch Eingaben von Gehaltssummen, Passgültigkeiten, Staatsangehörigkeit ermitteln, ob ein Antrag, ein digitaler Antrag auf Erteilung oder Verlängerung eines Titels mit Erfolg gekrönt wird oder ob etwas fehlt. Zu geringes Gehalt, falscher Pass, was auch immer. Meine Behörde hat für alle Fachkräftetitel und demnächst auch für den gesamten Familiennachzug die Möglichkeit, dann einen digitalen Antrag zu stellen. 24/7. Das Schöne ist, die Unterlagen, die Sie dann hochladen, müssen vollständig sein. Ganz wichtig für Effizienz und Ressourcen. Wenn Ihnen noch eine Unterlage fehlt, können Sie den Antrag gar nicht absetzen. Das heißt, der Antrag, der mich erreicht, ist vollständig und kann bearbeitet werden. Das nächste Schöne ist, Sie können diesen Antrag nur absetzen, wenn Sie vorher die Ihnen im System ermittelte Verwaltungsgebühr bezahlt haben. Und das, was dann passiert und was der Kunde und der Arbeitgeber nicht sieht, aber was für unsere Prozesse effizient, evident und unverzichtbar ist, dieser Antrag wird automatisch durch unser System generiert in eine elektronische Akte, die versehen wird mit dem Gebührennachweis und die automatisch beim zuständigen Sachbearbeiter bzw. Referat landet mit dem Hinweis, heute hat Person X einen vollständigen Fachkräftetitel beantragt, die Gebühr vollständig bezahlt. Hier ist die Checkliste. Um ein solches System auf Bundesebene zu generieren, bräuchten Sie erstmal ein einheitliches Fachverfahren. Wir haben verschiedenste Fachverfahrensanbieter. Das heißt, wenn ich so eine IT-Plattform jetzt schon hätte, die ich noch längst nicht habe, habe ich immer intern den Medienbruch. Das heißt, ich muss immer intern mir angucken, wie wird denn jetzt meine elektronische Akte generiert? Wie generiere ich das Personal, was die Gebühr einfordert und, und. Das habe ich im Moment alles nicht. Deshalb kann ich mir im Moment nicht vorstellen, und aber das ist nur für Berlin, dass der Bund ein System generiert mit einer IT-Plattform, die so gut ist wie das, was wir schon haben. Jetzt kommt aber wieder der Blick von Frau Offer. Es gibt natürlich kleine Behörden, die haben noch nicht mal eine elektronische Akte. Die haben noch nicht mal eine funktionierende Homepage. Die haben noch nicht mal einheitliche Verfahrenshinweise. Da macht es natürlich Sinn, sich zu wünschen, dass man das bundeseinheitlich macht. Nur für die Berliner Wirtschaft, die Berliner Stadtgesellschaft und die Berliner Verwaltung wäre das ein Rückschritt. Also kann ich da nur ganz aus der Berliner Brille egoistisch antworten. Mir fällt im Moment tatsächlich nichts ein, wofür wir eine solche IT-Plattform als Berliner bräuchten. Als Deutsche ist das eine ganz andere Diskussion. Nur für Berlin hieße das, wir kriegen so eine Plattform in 2-3 Jahren und so lange machen wir hier erstmal keinen weiteren Fortschritt und dann sind wir 2-3 Jahre schlechter als da, wo wir jetzt sind. Und deshalb bin ich da wirklich sehr für Föderalismus. Wenn man aber eine zentrale Bundesbehörde schafft, dann muss man, wenn diese Entscheidung politisch fällt und die muss politisch fallen, dann denke ich, werden sich andere Probleme stellen und dann muss wirklich Tempo, dann muss Tempo in dieses Thema. Auch da bin ich ganz bei Frau Offer. Nur ich würde dann meine Ressourcen als Einwanderungsbehörde auf andere Dinge kaprizieren. Und was mir ganz, ganz wichtig ist, meine Behörde würde dann ganz gerne nicht nur die Zustellungsproblematik, die Versagungsproblematik, die Rückführungsproblematik, die Titelwechselproblematik und die zeitliche Verkürzungsproblematik machen. Das heißt, wenn eine Bundesbehörde Fachkräftetitel übernimmt, dann bitte nicht nur die 99, die glatt gehen und für die ich eigentlich im Moment nur einen Sachbearbeiter brauche für 30 Minuten, sondern dann bitte auch die komplexe Versagung, für die ich einen Sachbearbeiter brauche für 3 Tage. Weil es kann nicht sein, dass die kommunalen Behörden dann im Prinzip die Versagung schreiben und die Rückführung durchsetzen oder den Zweckwechsel machen. Und alles andere macht eine Bundesbehörde, die sich damit schmückt. Das ist auch nicht effizient und damit schaffen sie Schnittstellen, die sie sich in ihrem Byzantinismus nicht ansatzweise vorstellen.
Bettina, jetzt war der Name auch mehrere Male erwähnt. Und jetzt möchte ich nochmal den Staffelstab an dich abgeben, dass du vielleicht nochmal die Möglichkeit hast, auch zu ein paar Punkten, die Herr Mazanke gesagt hat, nochmal reagieren kannst. Vielleicht auch nochmal seine Perspektive mit deiner abgleichst und einfach nochmal, ja, dein letztes Wort zur Work and Stay Agency.
Sehr gerne. Also mein spontaner Gedanke ganz vorneweg, ne, wenn ich das jetzt höre, und ich bin Herrn Mazanke überaus dankbar für die Ausführung, weil er wirklich das so super schildert, wie sich das anfühlt aus einer Behörde heraus, wo, und das muss man dazu sagen, Berlin hat wirklich viel investiert über die letzten Jahre, um eine Behörde zu werden, die auch gerade in der Fachkräftemigration schlagkräftig ist. Ne? Das können wir nicht genug anerkennen. Das ist aber tatsächlich eine Ausnahmebehörde. Das müssen wir auch dazu sagen. Und wir können auch nur hoffen, dass der politische Wille in Berlin dabei bleibt, und dass eben auch Mitarbeiter wie Herr Mazanke dabei bleiben, dass sich das nicht ändert. Wir haben das anderswo gesehen, dass der politische Wille da war. Dann haben wir wundervolle Behörden aufgebaut und dann gab es in der Stadtpolitik einen Wechsel und dann war es ein neuer Kämmerer und der hat dann erstmal für 8 Jahre einen Stellenstopp verhängt für die Ausländerbehörde und dann war es vorbei mit der schönen Zeit. Ne? Also auch das haben wir in der Fläche schon gesehen, vielfältig. Und deswegen, ja, im Moment läuft es gut in Berlin, das ist auch toll. Aber das hilft uns tatsächlich nur punktuell. Mein spontaner Gedanke, können wir nicht Berlin zur WSA machen? Dann haben wir sozusagen das Beste aus allen Welten. Da haben wir die nötige Infrastruktur schon da. Herr Mazanke hat weiterhin in dem Thema zu tun. Und wir haben trotzdem eine Zentralbehörde. Aber das ist natürlich jetzt auch wieder, das geht mehr auf die humoristische Seite. Ne? Dazu muss ich aber auch sagen, ich habe vor gefühlt 10, 15 Jahren bei einer Veranstaltung mit dem Innenministerium das erste Mal von Zentralisierung gesprochen und habe gesagt bekommen, ach, das ist so ein großer Wurf, wenn wir das anfangen, das dauert ewig, bis wir das haben. Wenn wir es damals gemacht hätten, hätten wir es jetzt schon. Dann bräuchten wir heute nicht über die WSA zu reden. Also immer nur zu sagen, das Thema ist so groß, wir packen es nicht an, das führt uns nur weiter in den föderalen Irrgarten, in dem wir uns befinden. Und ich glaube, von dem Argument sollten wir uns einfach verabschieden. Manchmal muss man Dinge anpacken, auch wenn es wehtut. Und nur zu sagen, das ist so ein großes Thema, also das sollte uns tatsächlich nicht schrecken. Aber natürlich stimmt es, das ist auch digital mit den vielen Fachverfahren ein Riesenwirrwarr und das ist eine große Aufgabe. Und natürlich, wenn es dazu führt, dass in der Kommune die Gelder dann gestrichen werden, weil wir haben ja jetzt Berlin und wir sehen es in Hessen übrigens schon. Hessen hat sich erneut gegen die zentrale Ausländerbehörde entschieden mit dem Spruch, wir kriegen ja die WSA im Bund, da brauchen wir hier nichts aufbauen. Das schmerzt uns tatsächlich in Hessen wirtschaftspolitisch gefühlt jeden Tag, dass wir das nicht haben. Und wir sehen das als Beispiel dafür, dass Herr Mazanke mit seinen Befürchtungen nicht so Unrecht hat. Trotzdem müssen wir diesen gordischen Knoten irgendwie lösen. Und nochmal, also ich würde tatsächlich dafür votieren, dass wir als erstes einen Perspektivenwechsel einnehmen. Dass wir uns tatsächlich überlegen, was wollen wir, was brauchen wir. Wir haben im Moment im Schnitt 55.000 Erwerbsmigranten, die erstmalig pro Jahr zu uns kommen. Wir brauchen nach Berechnungen des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung der Bundesagentur für Arbeit irgendwas um die 400.000. Es gibt Zahlen von der Bertelsmann-Stiftung, die sagen, na, vielleicht tun auch 300.000 im Jahr. Aber wir sind davon ganz weit weg. Wir brauchen das Fünffache von dem, was unsere Behörden derzeit leisten. Und wir müssen hier gar nicht drüber diskutieren, ob die WSA jetzt der kommunalen Behörde die Arbeit wegnimmt oder nicht. Wir brauchen bitte händeringend beides. Und die Frage ist, können wir uns trauen zu sagen, wir stellen eine zentrale Behörde daneben, wohl wissend, dass es eine Parallelstruktur ist, die ja eigentlich böse ist, wohl wissend, dass das natürlich den Kämmerern in den Kommunen genug Anreiz gibt zu sagen, ja, dann können wir da ja sparen. Aber sie sparen auf dem Rücken der Wirtschaft, das müssen sie eben wissen, damit wir einfach mal diese Zahlen in ein entsprechendes Niveau bekommen, was unserem Arbeitsmarkt wirklich hilft. Oder rutschen wir weiterhin in diese demografische Krise hinein, dass wir am Ende viel zu wenig Menschen haben, die bei uns Geld für die tatsächlich für die Sozialversicherung, die Steuer und die Rente verdienen. Und insofern plädiere ich nach wie vor dafür, dass wir sagen, wir lassen das in den Kommunen so, wie es ist. Wir versuchen das zu vereinheitlichen, gerne auch über die WSA, über die Anbindung an die Fachverfahren. Damit werden wir 5 Jahre beschäftigt sein. Und wir können ja auch Projektzeitraum uns entwerfen. Warum denn nicht? Das macht man in der Wirtschaft auch so. Lasst uns doch von der Wirtschaft lernen, die eben auch Strukturen umbaut. Ist ja nicht so, als brauchen wir das zum ersten Mal in diesem Land, ja. Und schauen, wie wir tatsächlich eine Zentralbehörde daneben stellen können. Und ein bisschen angelsächsisch kann man da ruhig sein. Das stimmt. Angelsächsisch heißt Kanada, Neuseeland, Großbritannien, USA. Meines Wissens haben alle diese Länder eine Zentralbehörde. Da wäre ich gerne ein bisschen angelsächsisch. Das stimmt absolut. Und insofern, ich wäre für die Perspektivwechsel. Lasst uns gucken, was die Arbeitgeber brauchen. Lasst uns das über die Zentralbehörde abbilden. Die kommunalen Strukturen erhalten wir so lange, wie wir sie brauchen. Und wir brauchen sie noch, auf jeden Fall. Im Moment brauchen wir ein Mehr und nicht ein Stattdessen. Das muss uns bewusst werden. Und wir müssen auch politisch mit dieser Botschaft hinausgehen und sagen, wir brauchen nicht stattdessen, wir brauchen mehr, drastisch mehr. Ich finde, das ist der Unterschied.
Ja, vielen Dank nochmal, Bettina, für deine letzten Worte zur Work-and-Stay-Agency. Und während die Diskussion um Zentralisierung und Work-and-Stay-Agency vor allem Fragen der Zuständigkeit, Steuerung und Verfahrensorganisation betrifft, stellt sich auch die Frage nach der praktischen Umsetzung vor Ort. Denn unabhängig von der institutionellen Architektur entscheidet sich Qualität der Fachkräfteeinwanderung auch von der konkreten Beratung, von der Begleitung und von der Verfahrensbearbeitung vor Ort. Und deswegen interessiert mich vor allem die Rolle des Business Immigration Service in Berlin. Und Bettina, du lobst diesen Service in Berlin für seine Digitalisierung, kritisierst aber andererseits die Qualifikation, wenn ich es richtig verstanden habe, einzelner Beraten da. Ich weiß jetzt nicht, ob bezogen auf Berlin, kannst du mich dann auch gleich nochmal berichtigen. Aber wo siehst du konkret auch die Grenze zwischen so einem Service und einer rechtsberatenden Tätigkeit?
Ja. Also ich bin grundsätzlich damit sehr einverstanden, dass das Land Berlin mit dem BIS eben einen Service anbietet, der Unternehmen helfen soll, Fachkräfte herzubekommen. Das finde ich ein super Angebot. Wir hatten das auch in Frankfurt eine Zeit lang. Wir kennen das aus Hamburg. Wir kennen das aus vielen Stellen und vielen Regionen. Und Berlin hat da eben mit dem BIS ein sehr gutes Angebot aufgelegt. Damit bin ich auch sehr einverstanden. Und ich habe auch kein Problem mit den Personen, die beim BIS selber arbeiten. Selbstverständlich nicht, weil die sind ja sozusagen im städtischen Auftrag unterwegs. Ich habe aber ein Problem damit, dass das BIS toleriert, dass nicht zugelassene Personen hier Rechtsberatung erbringen können und sich vom BIS die Informationen einholen, die sie dann für Geld an Fachkräfte und an Arbeitgeber weiterverkaufen. Das ist illegale Rechtsdienstleistung, die ist verboten in unserem Land. Das sollte nicht von einer staatlichen Institution befördert werden. Man kann sich darüber Gedanken machen, ob das sinnvoll ist, dass das als Rechtsdienstleistung qualifiziert wird und nach dem Rechtsdienstleistungsgesetz bewertet wird. Da muss dann der Gesetzgeber eine Entscheidung treffen. Das kann man tun. Andere Länder handhaben das anders. In UK beispielsweise kann man sich als Immigrationsberater zertifizieren. Da legt man Prüfungen ab, dann kriegt man eine Bescheinigung, dann darf man das machen, ohne Anwalt zu sein. In Deutschland haben wir uns entschieden, dass man ein in Deutschland zugelassener Anwalt sein muss. Ich würde mich einfach sehr darüber freuen, wenn unsere Behörden dieses Gesetz umsetzen würden. Weil ich bin eine rechtstreue Bürgerin und das erwarte ich von meinen Behörden eigentlich auch. Und das ärgert mich halt beim BIS, aber das ärgert mich auch bei ganz vielen anderen Ausländerbehörden, dass sie sagen, wir gehen hier den Weg des geringsten Widerstandes. Und ich habe auch von Sachbearbeitern von Ausländerbehörden gehört, wir würden die Leute gerne zurückweisen, wie es im Gesetz steht. Wir dürfen aber nicht, weil unsere Vorgesetzten uns das verbieten. Da macht die Wirtschaft zu viel Druck. Das ist für mich einfach als Juristin eine schwer zu verdauende Situation, weil ich halte es da mit der Rechtsstaatlichkeit. Und ich finde, der Gesetzgeber sollte das entscheiden und die Behörden haben das zu vollziehen.
Wie sehen Sie das, Herr Mazanke?
Also vielleicht muss man erst mal sagen, was das BIS ist. Dann wird nämlich auch deutlich, warum es da unterschiedliche Auffassungen gibt zwischen mir und Frau Offer. Also ich bin auch ein rechtstreuer Bürger und ich bin auch ein rechtstreuer Behördenleiter einer rechtstreu agierenden Behörde. Aber was deutlich wird an dem Biss und auch an dem, was Frau Offer vorhin gesagt hat, knüpft mal an diese These an. Wir brauchen Fachkräfte, ja. Wir brauchen mehr Fachkräfte, ja. Und wir brauchen auch deutlich mehr Fachkräfte, als wir möglicherweise in den jetzigen Strukturen überhaupt einreisen und dann hier auch administrativ betreuen können. Also Verlängerung von Aufenthaltstiteln auch, ja. Aber, jetzt kommt das Aber, wir haben die letzten Jahre eine ganze Reihe von Fachkräften bekommen. Die haben wir nur nicht Fachkräfte genannt, sondern Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine. Und auf einmal wurden innerhalb von 2 Jahren aus den Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine Fachkräfte. Die labeln wir nur nicht so, aber sie sind trotzdem da. Und die haben uns massiv gefordert. Und also jetzt administrativ, und sie bereichern unseren Alltag. Gehen Sie durch die Stadt Berlin, wie in jeder anderen Stadt. Sie werden ganz, ganz viele einfache Dienstleistungen von Menschen bekommen, die so einen leicht slawischen Akzent haben in ihrem Deutsch. Das sind überwiegend ukrainische Kriegsflüchtlinge. Was hat das mit dem BIS zu tun? Das BIS ist eine Stelle, wo wir, und das jetzt schon über 10 Jahre, einen Rollentausch vorgenommen haben. Sie kommen in das BIS nur hinein, wenn Sie Arbeitgeber sind. Sie können als Fachkraft keinen Antrag im BIS stellen. Was aber nicht heißt, dass wir digitale Antragsstrecken und alles, was ich vorhin beschrieben habe, für eine Fachkraft haben. Die kann auch einen solchen Antrag stellen, nur den stellt sie nicht im BIS. Im BIS müssen Sie Arbeitgeber sein, Berliner Arbeitgeber. Sie müssen sich registrieren lassen, und das heißt, Sie müssen sich auch verpflichten, gewisse Standards zu erfüllen, was zum Beispiel Vollständigkeit von Anträgen, Erreichbarkeit und Schulungen angeht, die wir auch anbieten für die BIS-Partner. Jetzt haben wir Folgendes festgestellt. Im Moment so knapp 6.000 BIS-Partner, und es werden immer mehr. Also es sind alles Unternehmer, aber es sind halt auch Relocator dabei. Und das ist ein schillerndes Völkchen, so wie Frau Offer das gesagt hat. Das ist kein geschützter Begriff. Da gibt es auch unseriöse. Und das haben wir deshalb getan, weil wir unter diesen Unternehmen ganz viele kleine Unternehmen haben, die gesagt haben, liebes Lea, liebe Einwanderungsbehörde, wir würden gern diesen Service nutzen. Allein wir können uns keine vollständige Personalstelle leisten. Wir können uns auch keine sonstigen internen Strukturen leisten. Wir müssen auf Externe zurückgreifen. Und wir brauchen nicht immer eine so qualifizierte Rechtsanwaltskanzlei wie die von Frau Offer. Wir brauchen einfach nur jemanden, der das für uns abwickelt. Ohne Rechtsberatung. Das ist mir sehr wichtig. Und für diese Leute bieten wir diesen Service an, um eben auch einem kleinen Handwerksbetrieb mit 10 Gesellen die Möglichkeit zu geben, das BIS zu nutzen, weil er ansonsten gar nicht die Chance hat, ins BIS zu kommen. Was wir beim BIS festgestellt haben, und das ist im Übrigen dann auch etwas gewesen, was der Gesetzgeber in dieses beschleunigte Fachkräfteeinwanderungsverfahren übersetzt hat. Wir haben gemerkt, und auch da bin ich ganz bei Ihnen, Frau Offer, unserer Kunde bei Fachkräfteeinwanderungsverfahren ist nicht der Einwanderungswillige und die hier lebende Fachkraft. Unser Kunde ist der Arbeitgeber. Das ist der, der die Fachkraft sucht oder sie schon hat. Und das ist das Modell des BIS. Das heißt, wir denken das ganze Verfahren des BIS konsequent aus der Perspektive des Arbeitgebers und nicht des Eingewanderten. Und alles andere rankt sich darum rum. Und deshalb haben wir an dieser Stelle einen Dissens. Ich werde solche Dienstleister, so sie seriös sind, und die wir haben, halte ich für seriös, ansonsten würden sie keine BIS-Partner mehr sein, halten wollen. Weil für diesen Service ist ein Markt da für die Firmen, und solange das alles nicht richtig geschützt und geregelt und sonst was ist, bleibt es in Berlin dabei, dass wir diese Menschen brauchen und einfach um halt auch diesen Service anbieten zu können. Was beim BIS noch besonders ist, und das ist mir an dieser Stelle auch nochmal wichtig, wir denken da in diesem BIS für den Arbeitgeber den Service komplett. Das heißt, wir sind vor Ort in der Industrie- und Handelskammer, wir haben die Handwerkskammer vor Ort als Partner, wir haben das Berliner Anwerbungsunternehmen, Berlin Partner, mit der Beratung für die Arbeitgeber vor Ort. Wir haben auch ein Bürgeramt dort, wo sie sich anmelden können und so weiter. Das heißt, wir bieten den Service aus der Perspektive des Arbeitgebers an einem Standort, auch was Beratung angeht, komplett. Und so etwas wird eine Bundesbehörde so ohne weiteres nicht leisten, es sei denn, sie hat wie das Jobcenter Dependancen, zumindest in den großen Kommunen. Auch da wäre ein offensichtlicher Nachteil für Berlin, weil das BIS könnte diesen Service parallel, glaube ich, in dieser Form nicht mehr anbieten.
Wenn ich Sie gerade richtig verstanden habe, Herr Marzankel, die Relocator machen auch bestimmte Beratung, die aber eben nicht rechtlicher Natur ist. So, und ich frage mich, ob da nicht Grenzen auch verschwimmen können und inwiefern sie verschwimmen. Und ich glaube, das ist halt dann auch der Punkt, den du, Bettina, auch so ein Stück weit meinst, dass da sozusagen Beratungstätigkeiten auch juristischer Art vorgenommen werden, die dann mutmaßlich eigentlich nicht in der Rolle dort liegen, sondern eben bei dir beispielsweise, Bettina.
Also wir haben uns tatsächlich sehr intensiv mit der Frage beschäftigt, was eigentlich in dem ganzen Einwanderungsverfahren Rechtsdienstleistung ist und juristische Beratung und was nicht. Das kommt daher, dass wir schon seit vielen Jahren sehr erfolgreich mit Relocation-Dienstleistern auch zusammenarbeiten. Also wir haben da einige Partner, gute Partner. Und deswegen war es für uns ganz wichtig, dass wir sozusagen den ganzen Workflow uns auffächern und sagen, ja, was ist denn jetzt eigentlich Rechtsdienstleistung? Wo muss ich dem Mandanten sagen, hier ist es sinnvoll, zum Anwalt zu gehen, und wo gehe ich, ist es völlig okay, dass ich eben keine anwaltlichen Kenntnisse habe. Denn wir sind uns, glaube ich, alle einig, um einen Ausleiter anzuschreiben und zu sagen, schick mir bitte mal deinen Lebenslauf und deine Passkopie, dafür muss ich nicht Jura studiert haben, ja? Dafür wäre ich überqualifiziert. Also das heißt, das ist eine Sekretariatsarbeit. Die kann ich auch als Relocator natürlich abbilden. Und wenn ich hingehe und ich kriege den Lebenslauf und der ist auf Englisch und meine Behörde spricht nur Deutsch, wenn ich den übersetze, dann kann ich den entweder durch die KI jagen, wenn das datenschutzrechtlich okay ist, oder ich nehme dann Übersetzer oder ich mache selber. Aber dafür muss ich auch nicht Jura studiert haben. Das sind Übersetzungstätigkeiten. Also das ist auch etwas, das kann ich ausstreichen, ne? Aber die Frage ist, wenn dann Mandanten zu mir kommen und sagen, ja, wie ist das denn? Ich habe hier einen Entsendesachverhalt, der bezahlt seine Sozialversicherung im Ausland, ich habe Split Payroll, was ist denn für ein Aufenthaltstitel, was kriege ich denn da? Ist das ein ICT oder ist das eine blaue Karte? Ich habe einen lokalen Arbeitsvertrag. Und ich dann hingehe und sage, also du musst folgende Dokumente vorlegen und es gibt eine blaue Karte. Oder du musst folgende Dokumente vorlegen, ich mache bei dir einen Personalaustausch. Dann ist das Rechtsdienstleistung. Und das hat ein Relocator nicht zu tun. Und warum hat ein Relocator das nicht zu tun? Weil das die Fälle sind, die zum einen den Arbeitgeber auf die Füße fallen und die auch den Mitarbeiter auf die Füße fallen, weil wenn der Aufenthaltstitel am Ende falsch ist, dann haftet der Arbeitgeber. Und dann ist natürlich die Frage, was heißt, dass der Arbeitgeber haftet? Das ist im einfachen Fall eine Ordnungswidrigkeit, kann ein bisschen teuer werden. Der Mitarbeiter muss unter Umständen ausreisen, Aufenthaltstitel wird nicht verlängert, lalala. Im schlimmsten Fall, wenn ich jetzt ein großes Unternehmen habe, das ganz viele Leute nach derselben Policy, die zusammen in einem Relocator ausgearbeitet worden ist, so beschäftigt, und dann stelle ich auf einmal fest, ich habe hier 100 Leute, die auf Geschäftsreisevisum da sind, aber eigentlich eine Arbeitserlaubnis gebraucht hätten, weil die kommen aus einer chinesischen Tochtergesellschaft, die keine Tochtergesellschaft ist, weil die Anteilsverhältnisse in China eben anders sind, weil ich darf keine reine Tochtergesellschaft haben. Ja, dann habe ich auf einmal 100 Leute in der illegalen Beschäftigung, dann bin ich in Straftatbeständen drin und dann hat der Vorstand das eine Bein im Knast, um das ganz drastisch zu sagen. So, da sind einfach Risiken dabei, die jemand, der das juristisch nicht wirklich durchdrungen hat und der die Ausbildung nicht hat, unter Umständen nicht versteht. Oder selbst wenn er es versteht, kann er die Haftung rein rechtlich nicht übernehmen. Und das ist jetzt der Rechtsrahmen, den wir haben. Ich als Anwalt kann hingehen und kann meinem Mandanten sagen, ich habe dich beraten, lieber Arbeitgeber, ich habe dir was entschieden. Wenn ich einen Fehler gemacht habe, ist es mein Fehler, ich übernehme die Haftung, der Mandant ist aus der Haftung draußen. Wir haben ein schönes lateinisches Wort, nennt sich Exkulpation, kriegt man in Deutschland nur beim Anwalt. So. Der Relocation-Mitarbeiter, der berät falsch, der Arbeitgeber hat ein Problem, ja, und der kann sich unter Umständen noch nicht mal an das Unternehmen wenden für die Haftung, weil die haben keine Versicherung, die das abdeckt. So. Und außerdem haben wir immer noch die persönliche Haftung des Vorstandes in Sachen Strafbarkeit. Also das sind einfach komplexe Vorgänge und es gibt schon einen Sinn, warum der Gesetzgeber das so geregelt hat. Und ich fände es einfach schön, wenn wir das mehr anerkennen würden. Ich höre auch ganz häufig in der politischen Debatte, und das jetzt mal von Herrn Marzanke und dem BIS weg, ich höre ganz häufig in der politischen Debatte, wo mir Menschen sagen, ja, wieso brauche ich denn einen Anwalt, wenn ich eine Fachkraft beschäftigen will? Warum muss ich denn als Unternehmen da einen Anwalt bezahlen? Also erstens, Anwälte sind nicht so fürchterlich teuer. Erst recht nicht im Migrationsrecht. Also wenn ich einen normalen Wirtschaftsanwalt nehme, der ruft höhere Stundensätze auf als wir und wir machen vielfach pauschal. Aber das Zweite ist, als Unternehmen gehe ich für ganz viele Dinge zum Anwalt und muss ich für ganz viele Dinge zum Anwalt gehen. Ich würde keinen Arbeitsvertrag machen, ohne dass ein Arbeitsrechtler drauf geguckt hat. Ich würde keine Gesellschaft gründen, ohne dass dann ein Anwalt dabei ist. Ich habe Datenschutz, renne ich mit zum Anwalt. AGB lasse ich vom Anwalt prüfen. Also es gibt einfach so viele Dinge im Leben eines Unternehmers. Natürlich holt man sich da Rechtsrat rein. Wer und wieso kommen wir eigentlich auf den absurden Gedanken, dass wenn ich eine vulnerable ausländische Person beschäftigen will, ich das machen kann ohne Anwalt, weil das ja okay ist, dass ich mir da jemanden hole, der, was weiß ich, Kunstgeschichte studiert hat und deswegen irgendwie in der Relocation-Branche gelandet ist, weil Kunstgeschichtler brauchen wir gerade nicht so viele. Ne? Also das ist sowas, was ich irgendwo nicht verstehe. Und ich finde, wir sollten uns da als Einwanderungsland auch endlich ernst nehmen. Und es war okay, dass wir in der Vergangenheit da so ein bisschen, ja, ne, relaxed waren. Aber wie gesagt, wir sehen im Moment so viel Missbrauch in dieser ganzen Szenerie, dass ich dringend dafür plädiere, dass wir uns Gedanken darüber machen, wen wir als Dienstleister zulassen, im In- wie im Ausland. Wir sehen seltsame Recruiting-Unternehmen. Den Fall hat Herr Mazanke schon beschrieben. Ich habe Relocator erlebt, die haben einfach mal Versicherungsbescheinigungen ausgefüllt, die schon vorunterschrieben waren, weil irgendeiner gesagt hat, sie sollen das machen, ohne darüber nachzudenken, dass es eine Urkundenfälschung ist. Ja, also das sind halt einfach Dinge, die passieren und ich weiß nicht, ob wir das einfach so weiter geschehen lassen sollten. Ich wäre dafür, ich verstehe auch, dass wir sagen, wir brauchen vielleicht mehr als die Anwaltschaft. Die Anwaltschaft alleine kann das nicht alleine stemmen. Es wird uns viel mehr Bedarf da. Aber dann wäre ich zumindest dafür, dass wir eine ordentliche Zertifizierung einführen und tatsächlich nur zertifizierte Einwanderungsberater in dem Bereich tätig werden lassen. Das ist so ein Fun-Fact, mit dem ich auch immer gerne noch Werbung mache. Wir haben in Deutschland über 350 zertifizierte Ausbildungsberufe. Wir haben da ein Institut für, das ist für die Ausbildungsberufe zuständig und das veröffentlicht jedes Jahr eine Liste über die anerkannten Ausbildungsberufe. Und von den über 350 Ausbildungsberufen gibt es keinen einzigen, der sich mit dem Thema Migration beschäftigt. Also vielleicht sollten wir auch da endlich mal unsere Hausaufgaben machen, sagen, okay, wir brauchen offensichtlich Relocation- und Einwanderungsberater, der Markt ist da, der Bedarf ist da, aber dann bitte mit der entsprechenden Ausbildung, bitte mit der entsprechenden Fertigkeit, damit die Leute auch wissen, was sie tun sollten und wovon sie besser die Finger lassen und damit wir das Ganze ordnen. Und dann bin ich auch bei Herrn Mazanke, wir müssen da auch unserem Mittelstand was anbieten, aber nur weil wir keine Struktur haben, zu sagen, ich nehme eine Struktur, die dafür ungeeignet ist und die eigentlich ja von Verwaltungsrechtswesen wegen zurückgewiesen werden sollte, zu akzeptieren, weil ich im Moment nichts Besseres habe, bin ich eben als Juristin ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, ein bisschen formaljuristischer unterwegs.
Genau, kurze Rückfrage an dich noch, Bettina, dann gebe ich noch mal ganz kurz auch zwei Fragen an Herrn Mazanke zu dem Thema. Kurze Fragen auch versprochen. Bettina, hattest du schon so einen Haftungsfall, der sich aus so einer falschen Beratung eines Relocators ergeben hat? Hattest du das praktisch?
Ja.
Ja, okay.
Ja.
Willst du mal
also Beispiel? Das ist ganz schwierig. Also zum einen haben wir tatsächlich Fälle gesehen, wie ich gesagt habe, wo Relocator Erklärungen abgegeben haben, wo wir dann mal reingebohrt haben und gesagt haben, ist das denn überhaupt so? Ist das hier ein Konzern? Nein, war keiner. Wie gesagt, chinesische Unternehmen und Konzern ist ganz schwierig. Wo wir von Mitarbeitern, die früher bei Relocatoren waren, gesagt bekommen haben, also wir haben auf dem Formular der Bundesagentur für Arbeit hier immer das Kreuz hingesetzt. Warum hat der Mandant das bestätigt? Nee, aber sonst kriegt man die Genehmigung nicht. Also es ist einfach ein anderer Ansatz, mit Anträgen umzugehen. Wir haben Relocator gesehen, die gerade die Fiktionsbescheinigung nicht wirklich verstehen und verstanden haben in ihrer Gänze. Da haben wir das Thema, es gilt das weiter, was in der Nebenbestimmung steht, und zwar genau das. Und wenn da was anderes drin steht oder wenn die Behörde sagt, ja, du kannst aber trotzdem ohne, nur mündlich, ohne dass das die entsprechende Verwaltungsaktsqualität hätte, tue ich mich damit sehr schwer. Das sind so Themen, die wir haben. Und ja, wie gesagt, die Versicherungsbescheinigung, das war tatsächlich ein Fall, wo der Relocator das übernommen hat, im Wege eines Workflows die Versicherungsbestätigung auszustellen. Und dann war die Person, die ursprünglich den Workflow aufgesetzt hat und den auch überwacht hatte, war nicht mehr im Unternehmen. Und die hatten halt viel Personalwechsel und das wurde nicht ordentlich übergeben. Und das Ende vom Lied war, dass diese Versicherungsbestätigungen für alle ausgestellt worden sind und nicht nur für die designierte Gruppe. Und dann ist jemand schwer erkrankt. Und als es darum ging, ja, welche Krankenversicherung bezahlt denn jetzt die Rechnung von diesem krebskranken Patienten, stellte sich heraus, er hat keine, obwohl er diese Versicherungsbestätigung hat. Und es gab dann ziemlich viel Wirbel. Das Relocation-Unternehmen hat gelernt, dass man sowas nicht tut. Und die Versicherung hat tatsächlich die Kosten übernommen und das Unternehmen hat die Prämien nachbezahlt. Und dann wurde das Ganze stillschweigend unter den Teppich gekehrt. Solche Sachen passieren dann. Ja. Haben wir alles schon erlebt.
Und Herr Marzanke, können Sie für Ihr Biss in Berlin ausschließen, dass entsprechend falsche Beratungen erfolgen, beziehungsweise dass die Relocator da durchaus auch in so eine rechtliche Beratung gehen? Und wenn Sie das ausschließen können, wie? Und die zweite Frage ist, was Sie von dem Vorschlag halten, dass Relocator und Einwanderungsberater gegebenenfalls über Zertifizierungen und Ausbildungsnachweise gegebenenfalls zukünftig insofern besser aufgestellt werden sollten. Also ob Zertifizierung da der richtige Weg und die richtige Idee wäre.
Wenn es diese Fälle gibt, wie Frau Offer sie schildert, und die gibt es mit Sicherheit, sonst würde sie sie nicht schildern, sind das keine Fälle, die im Biss stattfinden. Wenn ein solcher Fall im Biss stattfinden würde, würde diese Relocator, weil ich habe ja schon beschrieben, was das Biss ist, seine Biss-Zertifizierung verlieren und wäre raus. Ja, wäre einfach raus. Der hat ja auch keinen Rechtsanspruch, ins Biss zu gehen. Der ist einfach raus. Da brauche ich auch gar keine entsprechende gesetzliche Regelung. Das ist dann unseriös und das ist zu Ende. Ich kann nicht ausschließen, dass im Zwischenverhältnis zwischen Arbeitgeber, Fachkraft und Relocator vielleicht eine falsche Rechtsberatung oder überhaupt eine Rechtsberatung stattfindet. Was ich ausschließen kann, ist, dass unsere Systeme eine Rechtsberatung erfordern, weil, um das auch nochmal zu sagen, und das gilt auch jenseits des BIS, wir stricken unsere digitalen Antragsstrecken so, dass der Kunde geleitet wird. Das heißt, der sagt, ich bin eine Fachkraft. Und ob er dann eine blaue Karte kriegt oder einen Titel als Fachkraft Akademik oder akademische Fachkraft oder andere Fachkraft, das sagt ihm das System. Ja, dazu braucht er keine Rechtsberatung, das sagt das System. Haben Sie eine entsprechende Ausbildung und so weiter? Was verdienen Sie in welcher Qualifikation? Das ist im Detail natürlich relativ komplex, aber auch wir als Behörde beraten natürlich. Am Ende des Tages, auch da kann ich Frau Offer nur recht geben, es gibt da Missbrauch und natürlich ist es schön, wenn man sowas einheitlich regelt, aber man muss dann auch immer sagen, wie bei allen, und damit haben wir ja unseren Podcast, unsere Diskussion angefangen, alles, was man regelt, dafür braucht man eine Struktur, dafür braucht man einen Mitarbeiter, dafür braucht man Geld und dafür braucht man dann halt auch rechtliche Regeln. Das erfordert dann eben eine Behörde und meine Behörde ist es dann hoffentlich nicht, weil ich würde gerne Fachkräfteeinwanderung organisieren und nicht Migrationsberater zertifizieren, wer immer das dann macht. Auch wir sehen im Übrigen, um das auch nochmal zu sagen zum Thema BIS und Recruiting, eine Behörde wie eine Migrationsbehörde hat auch Fachkräftebedarf und hat auch demografischen, unter der Demografie zu leiden. Und wir sind natürlich auch bemüht, unsere Mitarbeiter entsprechend zu qualifizieren und tun das auch und haben eben auch den Anspruch, entsprechend Auskunft zu geben, zu beraten und eben sowas, wie Frau Offer das beschrieben hat, zu verhindern. Also auch jenseits einer Rechtsanwaltskanzlei bekommt man von uns dann den hoffentlich richtigen Titel und steht nicht mit einem Bein bei der Staatsanwaltschaft als Arbeitgeber.
Herr Marzanke, Sie sagten auch gerade, Sie wollen Fachkräfteeinwanderung organisieren. Und wie Sie das tun Sie insbesondere im Lea ganz strikt durch konsequente Digitalisierung. Also das Lea ist durch und durch digitalisiert. Und was mir aber in einem Vorgespräch mit Ihnen bekannt wurde, dass Sie feststellen, dass die Anwaltschaft die digitalen Antragsstrecken, die es da eben gibt, nicht immer bedient, sondern dass dann eben noch parallel Mails einflattern bei Ihnen, die de facto, wenn ich Sie dann auch richtig verstehe, meist dann auch keine Beachtung finden, weil Sie strikt darauf bestehen, diese digitale Antragsstrecke zu benutzen. Warum, Herr Marzanke, ist Ihnen das so wichtig, dass auch die Anwaltschaft die digitalen Antragsstrecken nutzt und warum oder woran liegt es vielleicht auch, dass viele Anträge trotzdem noch per E-Mail eingereicht werden?
Also die Anwaltschaft gibt es genauso wenig wie die Einwanderungsbehörde und es gibt die hochprofessionell agierenden und es gibt die, die mal so einen Fall einmal im Monat haben und dann gibt es eben die Menschen, die eher antiquiert unterwegs sind und ihre Gewohnheiten haben und die anderen. Wir stellen fest, bei den Anwälten, mit denen wir im regelmäßigen Austausch sind, und zwar auch in einem sehr guten Austausch, auch wir pflegen, so wie Frau Offer auch, das Miteinander auf Augenhöhe, das ist uns auch total wichtig, weil wir wollen eine gute Beratung durch Anwälte, weil wir dann auch qualifizierte, richtige, vollständige Anträge bekommen und ein schnelles Verfahren haben. Anwälte sind wichtig und die meisten agieren auch zum Beispiel über diese digitalen Antragsstrecken. Aber es gibt eben Rechtsanwälte, die lieben ihr Fax. Es gibt auch Rechtsanwälte, die lieben ihren Gesetzestext, ihren Schönfelder und machen immer noch persönlich jeden Abend eine lose Blattsammlung. Das wollen die auch nicht missen. Und der Gesetzgeber lässt das zu, weil der Gesetzgeber sagt, sie können auch einen Fachkräfteantrag bei der Einwanderungsbehörde zur Niederschrift der Geschäftsstelle trommeln. Ja, das ist alles möglich. Hat eben nur den Nachteil, dass wir als Behörde eine wahnsinnige Ressource verlieren. Ich nenne das immer das Supermarktprinzip. Ich weiß nicht, wenn Sie im Moment in Drogeriemärkte gehen oder auch in Supermärkte, dann finden Sie immer diese Selbstbedienungskassen. Das, was wir als Digitalisierung in der Behörde machen, ist nichts weiter als die Selbstbedienungskasse. Der Kunde lädt die Anträge selber hoch, der Kunde macht den Quick-Check, der Kunde bezahlt alleine und die Behörde sagt dann am Ende, vielen Dank, hier ist der Titel. Und jetzt gibt es eben Anwälte, die möchten das nicht. Die schreiben gerne einen Zweizeiler und faxen den. Da drin steht, mein Mandant, Muhammad Ali, Passkopie anbei, hätte gern einen Titel. Welchen überlasse ich gerne euch? So. Und dann geht's los. Dann muss ich sagen, okay, hat er denn eine Qualifikation? Hat er denn einen Arbeitsvertrag? Wo kommt er denn her? Und schon ist der halbe Tag zu Ende. Das möchten wir nicht, weil wir Effizienz verlieren. Was wir dafür brauchen, ist ein Gesetzgeber, der sagt, es gibt gewisse Antragsstrecken, die werden ausschließlich angeboten oder bevorzugt und nicht nebeneinander. Ich rede jetzt nicht von vulnerablen Personen, die sich keinen Rechtsanwalt leisten können, die gehandicapt sind, die die Sprache nicht sprechen. Es geht um den Normalfall. Und natürlich, Frau Thonn, weil Sie jetzt gesagt haben, wir bearbeiten diese Mails gar nicht. Also das stimmt nicht, wir bearbeiten die. Aber wir bearbeiten sie natürlich, wie ich das immer nenne, dilatorisch. Das heißt, wenn ich Rückstände habe von 3 Monaten von digitalen Anträgen und ich habe dann noch so ein DIN A4-Fax, dann muss das DIN A4-Fax im Zweifel warten, weil dann kommt erstmal der mir den vollständigen digitalen Antrag stellt, den ich auch sofort und schnell bearbeiten kann. Aber natürlich bearbeite ich irgendwann auch das Fax. Wir haben vor Jahren, und das fand ich tatsächlich exemplarisch, unsere Faxe abgestellt. Gab es gar nicht mehr. Ich hatte noch nie so viel Dienstaufsichtsbeschwerden wie von Rechtsanwälten wie damals. Wo ist das Fax, Herr Marzanke? Das finde ich tatsächlich in der Tat schwierig und ich wünsche mir, dass der Gesetzgeber da konsequent vorausgeht. Wie das in einzelnen skandinavischen und baltischen Staaten eben auch ist. Da muss man eben, wenn man einen besonderen Service will, digital agieren. Das würde ich mir wünschen.
Ist es denn im Bereich Fachkräfteeinwanderung aus Ihrer Sicht noch nötig, dass Personen vor Ort vorstellig werden? Und wenn, wann? Oder könnten alle Schritte theoretisch komplett digital laufen in diesem Bereich?
Komplett digital können sie in Deutschland im Moment noch nicht laufen, weil ich tatsächlich zwischen dem Dokument, im Regelfall dem Pass, und der Person eine Verknüpfung herstellen muss. Und das kann ich nur durch gewisse Identitätsmerkmale, sei es ein Lichtbild, sei es einen Fingerabdruck. Also das deshalb brauche ich die Vorsprache, in welcher Form auch immer. Und ich brauche eben auch tatsächlich die Vorsprache, um zu wissen, ob die Person auch tatsächlich vor Ort ist. Also wenn es um Verlängerung von Titeln geht. Dafür brauche ich die Vorsprache und ich halte die Vorsprache hier in dieser Form auch unverzichtbar. Ich sehe aber tatsächlich, wenn wir zu einer akzeptablen Zeit eine angemessene Vorsprache anbieten, und auch da knüpfe ich an das an, was Frau Offer gesagt hat, bei uns ist im Fachkräftebereich die Lingua Franca in dieser Behörde Englisch. 70% unserer Kundentermine und unsere Beratung findet ausschließlich auf Englisch statt in diesem Bereich. Das ist auch State of the Art in so einer Stadt wie Berlin. Und wenn das passiert, Sie also wie zum Beispiel im BIS einen zeitnahen Termin anbieten und den auf Englisch anbieten, dann empfinden unsere Kunden das auch nicht als Nachteil. Die fahren gern durch die halbe Stadt und die lassen sich gerne in einer Sprache, die sie gut beherrschen, beraten, um einfach zu verstehen, wie sind die Prozesse und was sind die nächsten Schritte für eine deutsche Staatsangehörigkeit, für einen Familiennachzug, für eine Verfestigung. Insofern, wir brauchen Vorsprachen und wir wollen diese Vorsprachen auch anbieten. Dazu brauchen wir aber schlanke Prozesse, Ressourcen und, ich sage es nochmal, ein wirklich handhabbares Gesetz. Das wäre so schön.
Bettina, aus einem Vorgespräch weiß ich, dass das für euch Anwälte nicht immer einfach ist, diese Online-Antragsstrecken zu befüllen. Wo liegt das Problem für euch und wie kann es behoben werden?
Es sind zwei Probleme, die wir haben. Das erste Problem, was wir haben bei uns in der Kanzlei, und ich rede jetzt von den hochspezialisierten Anwälten und meine damit eben auch die hochspezialisierten Personalabteilungen, die ja auch teilweise direkt von den großen Unternehmen mit den Behörden kommunizieren. Das ist ja nicht nur wir als Anwälte. Wir haben natürlich auch digitalisiert. Also wir haben unsere erste Datenbank 2016 in Betrieb genommen. Die kann ziemlich viel und die spuckt am Ende einen fertigen Antrag aus. Und das ist für uns sehr angenehm. Wir prüfen das als Anwälte natürlich alles durch. Genauso wie die Antragsstrecke von Herrn Mazanke. Im Prinzip machen wir die Arbeit jetzt doppelt. Und unser Antrag ist am Ende so, wenn wir den dann einreichen, ist eigentlich alles dran, dass ein Sachbearbeiter den nehmen kann, überall den Haken dran machen kann und sagen kann, okay, ja, ist blaue Karte oder ist was auch immer da draufsteht. Dann haben viele Ausländerbehörden angefangen zu digitalisieren und die Antragsstrecke für sich als Mittel der Wahl gefunden, um die Daten automatisch in ihre Systeme zu bekommen. Und damit haben wir einfach das Thema, dass wir den fertigen Antrag aus unserem System rausziehen und dann unseren Mitarbeitern die Aufgabe geben, den per Hand neu in die Antragsstrecke beispielsweise des BIS oder eben auch immer, das ist ja kein Einzelfall, einzutippen. Und das wirft uns digitalisierungsmäßig um schlappe 10 Jahre zurück. Denn was wir vorher digitalisiert hatten, ist jetzt wieder reduziert auf menschliche Arbeit. Denn die Möglichkeit, einen Bot zu nehmen, um die Antragsstrecke zu befüllen, oder die Möglichkeit, sogar eine Schnittstelle zu haben, die besteht eben nicht in dieser Form. Mit dem Bot, das prüfen wir, aber Bots für 549 Ausländerbehörden ist dann auch nicht mehr wirklich ökonomisch sinnvoll. Also das macht auch keinen Sinn. Wenn wir eine Zentralbehörde hätten, wäre das anders. Dann wäre das ökonomisch sinnvoll, dann könnte man das machen. Aber das stellt uns einfach als Anwaltschaft oder als spezialisierte Anwaltschaft vor das Problem, dass es schön ist für das Land Berlin, dass sie jetzt nicht mehr die Schreibkräfte bezahlen müssen, die die Daten in den Computer hacken, sondern das hat man auf die Arbeitgeber abgewälzt, auf die Antragsteller. Die finden das sehr unschön, dass wir jetzt zu ihnen kommen und sagen, es tut mir leid, ihr müsst jetzt 10% mehr bezahlen, weil wir müssen jetzt wieder alles per Hand machen, was wir vorher digitalisiert hatten die letzten 10 Jahre. Und es ist einfach klassisch Problem wohin geschoben, wo es eigentlich auch nicht so gut aufgehoben ist. Insofern, deswegen sind wir sehr unglücklich darüber und haben auch eine Zeit lang noch versucht, über E-Mails oder Fax nach wie vor die Anträge zu stellen, nach dem Motto, okay, wir haben einfach das Problem, dass wir diese Leistung nicht erbringen wollen. Ich finde es auch ein bisschen, ich verstehe den Ansatz und es ist vielleicht auch sinnvoll, im Wege der Digitalisierung tatsächlich das so umzuschiften. Aber letzten Endes darf man natürlich nicht vergessen, dass die Antragsstrecke Die Schreibarbeit, die Dinge in die Behördendatenbank hochzuladen, jetzt dem Antragsteller aufbürdet. Insofern ist der Vergleich mit dem Self-Service-Checkout-Kassen schon sehr richtig. Das ist nämlich genau das. Auf einmal muss man als Antragsteller eine Leistung erbringen, die vorher von der Behörde erbracht worden ist. Und wenn wir in der Fachkräftemigration drauf gucken, das bleibt jetzt beim Arbeitgeber hängen. Das ist übrigens Kosten, die Behörde auch wieder, wenn wir davon reden, dass die Arbeitgeber Behörden durch Bürokratie behindert werden. Da hat eine Verschiebung stattgefunden. Wir haben bürokratische Kosten gerade auch zum Arbeitgeber geschoben. Ist nicht schön. Finden wir als Anwälte auch nicht gut. Das ist das eine Thema, was wir damit haben. Das andere Thema ist, ich habe halt manchmal Fälle, die passen nicht in das klassische Muster. Kommt nicht so häufig vor, aber wir haben ab und an die Fälle. Deswegen gehen die Leute ja auch zum Anwalt, wenn sie so einen Fall haben, der nun wirklich nicht 0815 ist. Und da kann ich mit der Antragsstrecke, manchmal habe ich das Dokument nicht, weiß aber, dass ich das auch nicht brauche, weil hier ein super Sonderfall ist und der gesetzliche Tatbestand steht in der Kommentierung auf Seite 53 ganz unten links so ungefähr oder in den Durchführungsanweisungen der Bundesagentur für Arbeit auf Seite 713. Ich weiß auch, ich muss es nicht vorlegen. Aber dann fordert das System von mir verpflichtend, ich muss es vorlegen, sonst geht es nicht weiter. Und das sind so die Kinderkrankheiten, mit denen wir uns noch rumschlagen. Da würde ich mir halt einfach manchmal wünschen, und das habe ich auch vielfach bei den Behörden, dass ich die Möglichkeit habe, die Hand zu heben und zu sagen, hallo, ich hätte jetzt aber gerne trotzdem mal mit dem Sachbearbeiter direkt gesprochen oder ich nehme ein anderes Kommunikationsmedium. Das Fax nehmen wir so gut wie nicht mehr, das gibt es ja auch fast nirgendwo mehr. Aber als Anwälte haben wir zumindest bei den meisten Behörden noch die Möglichkeiten, das BEA zu nehmen. Das mögen die Behörden auch nicht so sehr. Aber wenn das der einzige Kanal ist, den wir haben, dann müssen wir ihn in solchen Fällen nehmen. Ist so. Aber wir verstehen natürlich auch die Behörden, die sagen, ich möchte gern vollständige Anträge. Sieht das Gesetz so nicht vor? Insofern, ja, wir haben nach wie vor die Möglichkeit, unvollständige Anträge zu stellen. Ich finde es auch immer ein bisschen schwierig, wenn die Behörden nach vorpreschen, der Gesetzgeber das eigentlich noch nicht so aufgesetzt hat. Wie gesagt, ich bin so ein Rechtsstaats-Nerd. Und ich weiß auch, dass das nerdig ist, weil ich da Anwältin bin und dass die normative Kraft des Faktischen mich da überholt. Das ist mir bewusst. Und ich verstehe auch Herrn Lazanke, dass er das so macht.
Gibt es denn da noch Spielraum, Herr Mazanke, für eine bessere Zugänglichkeit der digitalen Antragsstrecken für so Fälle, die Bettina Hoffer gerade geschildert hat?
Also dort, wo Fachanwältskanzleien mit zentralisierten Landesbehörden kommunizieren, gibt es für all diese Dinge Lösungen. Und insofern verstehe ich da auch Frau Offer. Es gibt Zugangswege, dafür haben wir ja das BIS. Es gibt auch schnelle Kontaktaufnahmen und es gibt auch Regelungen für den Sonderfall, den es immer gibt. Ja. Und ich verstehe auch, dass wenn man mit einem großen Aufwand, das würde mir genauso gehen, so ein digitalisiertes Verfahren abbildet, um effizient zu sein, dass es dann natürlich mehr als ärgerlich ist, wenn man da zurückgeworfen wird. Auch das verstehe ich. Ich würde jetzt nicht sagen, ich bin Rechtsstaatsnerd, aber ich bin auch an rechtsstaatlichen Verfahren sehr interessiert, aber in erster Linie bin ich ein Fachkräftenerd. Und wir steigern in meiner Behörde jedes Jahr den Output zwischen 10% und 20% ohne mehr Ressource. Und das geht eben nur so. Gebühren ist ein riesiges Thema und ich weiß mich da auch einig mit Frau Offer. Also ich weiß gar nicht, wann wir die letzte richtig große Gebührenerhöhung gekriegt haben im Aufenthaltsrecht. Das ist alles nicht mehr wirklich kostendeckend und da könnte man ganz, ganz viele Dinge veranstalten und ehrlich gestanden könnte man dann auch sagen, das wäre dann eine Bitte an den Verordnungsgeber, das ist ja in der Aufenthaltsverordnung geregelt, dass man sagt, wer seinen Antrag auf eine DIN A4-Seite zur Niederschrift der Geschäftsstelle abgeben kann, kann das gerne tun. Und er hat sogar einen Anspruch auf ein Latte Macchiato in der Behörde und eine Beratung in Englisch, kostet aber dann leider kostendeckend 2.453,70 €. Wenn er das digital macht, ist er mit 110,20 Euro dabei. Hätte ich gar kein Problem damit. Das machen wir aber nicht. Und da hat Frau Offer recht. Für mich kostet diese DIN A4-Seite von der Gebühr her dasselbe wie der vollständige Antrag. Der Kunde möchte aber eine schnelle Entscheidung. Und der Kunde ist für mich jetzt sowohl der Arbeitgeber als auch die Fachkraft. Und das muss ich halt in irgendeiner Form auch abbilden als Behörde. Und das kann ich nur relativ bedingt. Also auch da bräuchten wir schlanke Regelungen. Also es gibt ja sowas wie Gebühren, die einen gewissen Rahmen abstecken, je nach Verwaltungsaufwand von bis. Das haben wir im Aufenthaltsgesetz nicht, wenn wir im Aufenthaltsrecht. Wenn wir sowas hätten, wäre uns damit sehr, sehr gedient, gerade im Bereich der Fachkräfte.
Da bin ich voll bei Ihnen und ich finde, wir sollten uns auch mal angucken, wie wir im internationalen Vergleich mit unserem Gebührenrahmen dastehen. Das ist schon fast peinlich, wie billig wir uns selber nehmen und wie wenig wertvoll wir die Möglichkeit und für uns selber einschätzen, dass jemand in unserem Land arbeiten darf. Also andere Einwanderungsländer rufen da tatsächlich mehrere tausend, sei es jetzt britische Pfund oder Dollar, kanadische, US-neuseeländische auf, während wir bei 110 Euro dabei sind. Und das ist unangemessen, das ist international peinlich und das sind genau die Ressourcen, die uns fehlen auf den Behörden und da sollten wir ganz schnell vom Gesetzgeber heran. Und da fehlt uns interessanterweise der politische Wille, was ich überhaupt nicht verstehen kann, weil sämtliche Unternehmen, die ich kenne, zucken nicht mit der Wimper, das im Ausland zu bezahlen. Und Ausland geht von Spanien bis Schweden, von Norwegen bis Griechenland innerhalb der EU und geht auch weiter tatsächlich England, Kanada, USA, Neuseeland, überall, nur wir nicht.
Ja, danke. Das ist schön, dass Sie hier schon so fast zum Ende, Bettina, du und Herr Mazanke, am Ende nochmal auch eine Einigkeit über einen Punkt tatsächlich auch nochmal besteht, wobei wir ja festgestellt haben, jetzt auch rückblickend, es gibt unterschiedliche Perspektiven, Draufsichten, aber doch ein absolut gegenseitiges Verständnis. Und insofern würde ich jetzt diese Folge so langsam zum Abschluss kommen lassen. Allerdings noch mit einer letzten Frage. Und zwar, Bettina und Herr Mazanke, wenn Sie eine konkrete Änderung im Aufenthaltsrecht vornehmen könnten, die spürbar Fachkräfteverfahren beschleunigt, gibt es was, wo Sie sagen, das wäre eine Norm, da könnte man noch mal ran, das würde spürbar was ändern? Wir hatten es auch schon mal hier und da, also ich sage nur so Zustimmung BA war so ein Thema, was Herr Mazanke vorhin schon mal ansprach, aber entweder Herr Mazanke, bestätigen Sie das noch mal oder Ihnen fällt noch mal eine andere Norm ein und Bettina, vielleicht an dich auch die Frage. Ich fange mal bei Bettina an. Was schwebt dir vor, was könnte man... Was wäre vielleicht nochmal ein Osterwunsch, was man bundesgesetzlich ändern könnte, um nochmal schnell etwas spürbar zu beschleunigen im Fachkräfteeinwanderungsbereich?
Also ich habe schon vor einigen Jahren im Zuge der Diskussion das zweite Fachkräfteeinwanderungsgesetz einen Gesetzesvorschlag gemacht in der Zeitschrift für Rechtspolitik. Und da bin ich eigentlich immer noch. Das war die Idee, ein sponsorgestütztes Verfahren zu haben, was vom Arbeitgeber angestoßen wird, wo die Prüfung ausschließlich, bis auf die Identitätsprüfung natürlich, die Prüfung ausschließlich im Inland stattfindet zur Kosteneinsparung und wo dann am Ende sozusagen ein Vermerk gemacht wird, sei es im AZR oder in sonst irgendeiner Datenbank des Bundes, auf das jede Auslandsvertretung zugreifen kann, sodass, und das war für mich so ein entscheidender Knackpunkt, der Ausländer, egal ob er aus Pakistan kommt oder aus New York, zu irgendeiner deutschen Auslandsvertretung gehen kann, wo im Moment die Wartezeiten niedrig sind, und sich da den Titel holen. Weil diese Bindung an den Wohnort, die Wartezeit im Ausland bedingt, die halte ich für irgendwie in Zeiten, wo wir von Remote Work reden, völlig irreal. Ne? Also wir haben Mitarbeiter, die hatten überhaupt gar kein Problem damit, für eine Woche nach London zu fliegen und sich da ihr Visum zu holen. Aber die müssen 10-12 Monate in ihrem Heimatland warten und das finde ich irgendwie abstrus. Also das wäre mein Hauptwunsch, dass wir was finden, dass wir sozusagen da eine Flexibilität reinbekommen.
Genau, und den Aufsatz, den kenne ich auch und da stelle ich einfach mal in die Shownotes den Aufsatz als Link rein. Den kann man nämlich auch überall nachlesen für Interessierte. Herr Mazanke, haben Sie noch etwas, was Sie...
Ich kann es kurz machen, Frau Thorn. Also in der Tat die fakultative Beteiligung, die wir jetzt schon im Gesetz haben, das heißt die Einwanderungsbehörden, sowohl die Botschaften als auch die Ausländerbehörden im Inland, Einwanderungsbehörden entscheiden, wann sie die Expertise der Bundesagentur brauchen und wann sie sie nicht brauchen und grundsätzlich keine zwingende Zustimmung mehr der Bundesagentur für Fachkräftetitel keinerlei. Und das würde zu einer massiven Beschleunigung führen und auch zu einer erheblichen Entlastung. Das ist das, was ich vorhin meinte. Wir scheren alle Einzelfälle über einen Kamm. Ich muss den CEO von Siemens nicht mehr beteiligen oder den Zahnarzt der Charité und kann mich dann nicht auf die anderen möglichen Fälle, wo ich genauer hinschaue, konzentrieren. Das wäre mein Wunsch. Ich nenne das das dänische Modell, weil die Dänen machen das seit Jahren mit einem großen Erfolg. Und das wissen auch alle in Deutschland, beachtet aber keiner. Da kann man wirklich von Dänen ablernen.
Finde ich total spannend. Wäre ich aber tatsächlich nur dafür, wenn wir es hinbekommen, dass die Ausländerbehörden in der Statistik wesentlich besser werden. Denn im Moment stellen wir fest, und das ist so ein Seitenarm der Diskussion, dass die besten Statistiken, die wir kriegen im gesamten Erwerbsmigrationsrecht seit Jahren, von der Bundesagentur für Arbeit geliefert werden, weil ansonsten sich die Behörden kaum einigen können, welche Zahlen gelten. Wenn wir da nachbessern, bin ich bei Ihnen, vorher nicht.
Die Statisten der Bundesagentur für Arbeit, wenn man sie sich genauer anschaut, sind nicht gut, Frau Offer. Das wäre nochmal
okay.
Ein abendfüllendes Thema.
Immerhin sind sie zugänglich, aber es gibt sie,
aber sie sind nicht gut.
Ja, ja. Okay, dann sollten wir vielleicht einen Folgetermin machen, wo wir uns mal über die guten Statistiken austauschen, weil das ist auch so ein abendfüllendes Thema, genau. Stefanie, das ist Hausaufgabe für dich.
Genau, das ist Hausaufgabe für mich und vielleicht gibt es ja nochmal einen Podcast mit Ihnen und dir 2.0, wo wir bei dem Thema dann fortsetzen können. Für heute bedanke ich mich erstmal ganz, ganz herzlich, dass ihr dabei wart und für die tollen, tollen Einblicke, für die absolut unterschiedlichen Perspektiven, Draufsichten und Meinungen. Ganz, ganz wunderbar, dass wir heute gemeinsam hier ins Gespräch gekommen sind und zwar miteinander und nicht gegeneinander. Also vielen, vielen Dank an der Stelle und ich wünsche euch noch einen ganz tollen, angenehmen Nachmittag und eine schöne Zeit und wir sehen und hören uns sicherlich bald nochmal.
Stimmt. Vielen, vielen Dank auch für die Gelegenheit zu dem Podcast. Es war ein wirklich interessanter, spannender und schöner Nachmittag mit euch.
Wunderbar.
Fand ich Dankeschön. Auch. Vielen, vielen Dank für die Einladung und weiter so.
Und alles Gute für Sie beide, ja? Tschüss.
Danke. Tschüss.
Tschüss.
Und das war's mit dieser Folge von Verwaltung wirkt rund um das Thema Fachkräfteeinwanderung. Wir haben heute gesehen, wie unterschiedlich und gleichzeitig wie komplementär die Perspektiven von Anwaltschaft und Verwaltung sein können. Und genau darum geht es am Ende, nicht gegeneinander zu arbeiten, sondern Verfahren gemeinsam besser zu machen. Und genau an diesem Punkt möchte ich euch auf den 29. Mai 26 aufmerksam machen. In Frankfurt am Main findet bei Taylor Wessing das Fachtreffen Ausländer- und Einbürgerungsrecht statt. Ziel ist es, Mitarbeitenden aus Ausländer- und Einbürgerungsbehörden und die Anwaltschaft an einen Tisch zu bringen, um aktuelle Fragen im Aufenthaltsrecht und im Einbürgerungsrecht offen zu diskutieren und gemeinsam Lösungen zu entwickeln. Die Veranstaltung ist für euch kostenfrei. Impulse geben unter anderem Friederike Voth, Dr. Sebastian Klaus, Peter Schlotzer und Denise Gräfe. Alle Informationen findet ihr auf meinem Instagram-Kanal Verwaltung wirkt. In den Shownotes findet ihr außerdem den direkten Link zur Anmeldung. Dort könnt ihr auch Themenvorschläge einreichen. Und ihr findet in den Shownotes ebenfalls weiterführende Links zur Work and Stay Agentur, zum Business Immigration Service, zu aktuellen Zahlen rund um Fachkräftemangel sowie den Beitrag von Bettina Offer zum Thema Sponsoring-System. Ihr findet mich auch auf LinkedIn. Dort habe ich ebenfalls alle Informationen zur Veranstaltung am 29. Mai eingestellt. Ich freue mich also, wenn wir den Dialog vielleicht dort weiterführen und fortsetzen. Und ich freue mich aber vor allem auch, wenn ihr bei der nächsten Folge von Verwaltung wirkt wieder dabei seid. Bis dahin lasst es euch gut gehen und ich sage bis bald. Tschüss.